hier gibt es ganz viel Information. Bei lockerer Konversation ist doch alles im Lot. Und egal, was du grad tust, das kann sicherlich warten. Mann, hör lieber zu, was die Jungs hier zu sagen haben. Der Tisch ist gedeckt, heute gibt's Themensalat. Und manchmal auch Beef, ja, das Leben ist hart. Es ist die zu dem Vinio, der Sascha und Endglaze. Du bist jetzt dabei und schon Teil dieser Fanbase. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran vorbei. Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei.
Hallo, liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, das hat ja ein bisschen gedauert, ne? Der alte Krömer war einfach weg, ne? Aber wir sind wieder da. Und heute mit Clays und Nomi. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe das irgendwie vermisst, das Gequatsche am Sonntag. Schön, dass ihr da seid.
Moin, moin.
Guten Tag. Ja, endlich wieder, ne?
Ja. Und wir haben im Vorfeld schon lange. Ja, das lange ist gut, ne? Wirklich sehr lange.
Ich habe ja, am Sonntag schon ein bisschen drin. Ich verfolge ja deine Solo-Podcasts nicht mehr so, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ist ja nicht.
Und irgendwann habe ich so nach 2 Monaten gedacht, warte mal, war da nicht irgendwas? Weil vor allem auch öfters mal Leute gefragt haben und ich so, ja, keine fucking Ahnung. Also Steve und ich reden jetzt nicht dauernd privat, ne? Ist nicht so, dass wir irgendwie Best Kumpels in der WhatsApp-Gruppe sind oder so. Und dann habe ich mich mal reingehört und dachte mir, vielleicht hat Steve ja keinen Bock mehr aufs Herrenspielzimmer und hat es mir noch nicht gesagt. Aber dann hast du gesagt, dass es noch dauert. Ich glaube, es war Ende März oder so, wo du gesagt hast, dass du noch den April wartest.
Ja, ist halt blöd, wenn ich krankgeschrieben bin, nicht bei der Arbeit bin und dann irgendwie Podcast mache, ne?
Ja, genau, das habe ich gehört gehabt. Und dann dachte ich mir, na gut, dann geht's ja irgendwann weiter. Geduld.
Ja, es macht mir ja Spaß. Ist ja nicht so, ne, dass ich, dass es hier eine Qual ist. Von daher wäre ich ja schön blöd, das aufzugeben. Wir haben im Vorfeld ein bisschen über Fußball geredet. Es ist ja so viel passiert. Ich war ja mit auf dem Platz, haben der Eintracht einen Unentschieden weggemogelt, aber die spielen auch viel Unentschieden. Ne? Bist du zufrieden eigentlich mit der Saison von Eintracht Frankfurt bisher?
Ja, also was heißt zufrieden, ne? Die Eintracht, also die Eintracht-Bubble ist ja total unzufrieden. Die posten den ganzen Tag auf Twitter Topmöller raus. Aber das sind natürlich Idioten. Von daher muss man die einfach ignorieren. Ich weiß nicht, wie unser Blackie das sieht. Aber ich meine, das war halt als Übergangssaison gecallt, ne? Und ich meine, wenn du basically eigentlich den gesamten Kader neu hast, ständig Verletzungssorgen hast, dann kaufst du im Winter endlich Stürmer, dann sind die auch alle instant wieder verletzt, ne? Und dann hast du einen neuen Trainer natürlich, der noch nicht so erfahren ist, ne? Also ich bin dann halt jemand, der sagt, keine Ahnung, gib ihm halt auch ein bisschen Zeit, weil die Ergebnisse stimmen ja am Ende des Tages. Und ich meine, wenn du Sechster bist, was genau unserem Kaderwert auch entspricht und wir, keine Ahnung, in den letzten 20 Jahren genau einmal besser dastanden in der Liga am Ende, wenn es jetzt ein Sechster wird, ne? Dann ist das, denke ich, für die Übergangssaison ganz gut. Und wenn du guckst, wie viele Leute wir geholt haben, die einfach unendliches Wachstumspotenzial haben wieder, ne? Also ich meine, das sind ja alles, wir haben den jüngsten Kader der Liga in den meisten Spielen. Das ist irgendwie so ein Durchschnittsalter von 24,1 oder irgend sowas, ne? 23,9, 24, irgend sowas. Es ist völlig wild. Und dann erwarten die halt die ganze Zeit die größte Konstanz. Die waren auch gestern, habe ich wieder einige gelesen, die unzufrieden waren, dass wir Bayern nicht in die Wand gespielt haben. Ich weiß nicht, was die erwarten mittlerweile. Seit dem Europa-League-Pokal sind die irgendwie ein bisschen, weißt du? Wissen nicht mehr, wo sie herkommen.
Ja, aber das ist so eine Erwartungshaltung, die in Bremen ja damals, als wir diesen Run hatten, 2004 mit x Jahre Champions League, diese Erwartungshaltung ist halt normal. Da kannst du 100-mal sagen irgendwie, ja, das ist eine Übergangssaison. Die Leute erwarten halt, dass du wieder international spielst, ne?
Und ja, schaffen wir ja auch. Also ich meine, mit den 7 bis 8 Plätzen anyway, ne? Und da passiert ja auch nichts, weil zum Beispiel gestern haben wir in Bayern verloren, aber alle Verfolger haben auch schon wieder verloren. Freiburg, Hoffenheim, alle. Augsburg, selbst Augsburg, ne? Gegen euch, oder?
Gegen uns, 3-0. Das war ein Fest. Also.
Ja, ich hab's gesehen. Ich war's nicht mehr ganz sicher. Und die haben alle verloren. Das heißt, wir haben wieder nichts verloren. Jetzt sind es halt nur noch 3 Spiele. Wir haben halt noch Leverkusen, Leipzig und Gladbach. Aber prinzipiell müssen die erstmal die 5 Punkte aufholen. Wir sind das einzige Team außerhalb der Top 5, ne, die sich ja abgesetzt haben ohne Ende die Saison, die ein positives Torverhältnis haben. Und dann beschweren sie sich halt, dass der Fußball nicht attraktiv ist. Ja, und der war scheiße. Also wirklich, viele, viele Spiele der Saison, ne, das wird jeder zustimmen, der Fußball, also der Eintracht-Spiele geguckt hat, und ich habe fast alle geguckt, das waren teilweise wirklich schwere Kost, ne? Also so richtig. Oh, Ball, spielen wir nach vorne? Nee, wieder hinten rum. Oh, wieder hinten rum und dann dauernd individuelle Fehler. Und dann sagen sie halt, man sieht halt keine Entwicklung und Co. Aber ich glaube das halt einfach nicht. Ich glaube einfach, dass die Leute, die waren auch irgendwann sehr verunsichert. Wir haben halt super viele individuelle Fehler. Gegen Bayern verlieren wir auch nur wegen zwei individuellen Fehlern. Erstes Gegentor ist wieder mal ein Fehlpass. Was kann der Trainer dafür, ne? Also, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, es ist halt Pacho, der einfach den Ball basically Leimer im Aufbau in den Fuß spielt. Und dann kriegen wir das Gegentor. Und das zweite ist, Koch haut einfach mit seinem Ellenbogen Müller in die Fresse. Einfach so, also weg vom Ball, einfach so aus einer Bewegung raus und kriegt eine Elfer. Das sind die beiden Gegentore. Da kannst du jetzt natürlich Topmöller rausschreien, aber ich sehe da nicht wirklich die Trainerschuld. Und ja, war halt nicht so geil, aber ich bin halt einfach ein viel größerer Fan, dann trotzdem treu zu bleiben und zu gucken, wie sich's entwickelt, weil ich halt denke, ich will halt nicht wie Schalke und Hamburg sein, weißt du? Also statt Hertha alle 5 Tage irgendwie den Trainer rausfeuern und dann mich wundern, dass ich irgendwann in der dritten bin, wenn's scheiße läuft. Ich meine, da muss man einfach Konstanz haben. Wir hatten immer, wir hatten auch öfters mal einen Trainerwechsel, aber ich meine, wir hatten zum Beispiel sehr lange damals Funkel und Skibbe und Co. Und da lief halt auch nicht alles überragend, natürlich nicht. Und jetzt muss man halt nicht wegen dem Europapokalsieg alles in Frage stellen. Und wie gesagt, wir haben halt einfach einen super Aufbau und wir haben so viel Geld. Ne? Also in den Spielern jetzt auch schon wieder. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Top-Spieler kaufen. Und wir kaufen halt einfach Leute, die sich entwickeln und die sind halt jung und die brauchen Zeit. Und ich denke, der Weg geht immer noch nach oben. Und wenn wir jetzt Sechster werden in dieser Saison, wenn es nächste Saison genauso aussieht, dann bin ich dabei. Ne? Also wenn es zur nächsten Winterpause, wenn der Fußball dann immer noch so aussieht, nach noch einer Transferperiode und die spielen einfach scheiße, dann würde ich auch langsam sagen, ja gut, da muss man mal über den Trainer reden. Aber so lange bin ich dabei einfach. Dran festzuhalten erstmal und zu gucken, weil der entwickelt sich ja auch weiter. Ist ja auch ein junger Trainer, ne? Und ein sympathischer, aber ich mag seine Pressekonferenzen. Und daher, aller bleiben.
Ja, und ich meine, den UEFA oder den, das ist ja UEFA, ne? Weil wahrscheinlich Deutschland, wir werden ja wahrscheinlich nächste Saison 5 Plätze in Champions League haben.
Eventuell ist es auch Champions League. Es gibt ja dieses lustige Szenario.
Wenn eine deutsche Mannschaft gewinnt, ne?
Nee, es muss Dortmund gewinnen und Dortmund muss gleichzeitig Fünfter werden, was sie gestern ja relativ gefestigt haben mit ihrem Leipzig-Spiel. Wenn Dortmund die Champions League gewinnt und gleichzeitig in der Bundesliga Fünfter wird, sie dürfen nicht Vierter werden. Ich weiß nicht warum. Ich verstehe die Regeln nicht so ganz. Ich habe es mir nie richtig angeguckt, aber es ist so. Dann geht der Champions League-Platz, den sie eigentlich aus der Champions League extra bekommen, für den Sieg an den 6. in der Bundesliga.
Okay.
Wenn sie Vierter werden, dann nicht. Keine Ahnung warum.
Ja, wie du schon sagst, das haben sie gestern gesichert, den 5.
Ja, ja. Und wir können ihn auch noch sichern. Da gibt's ja dieses lustige Szenario. Wir spielen am letzten Spieltag gegen Leipzig. Und es gibt dieses lustige Szenario, dass eine Niederlage für uns besser wäre als der Sieg. Ich meine, dafür müsste Dortmund die Champions League gewinnen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich, also meinetwegen, ne? Ich meine, du bist
also ich glaube, ehrlich gesagt, also Dortmund hat eine bessere Chance gegen PSG als Bayern gegen Real, glaube ich. Ich glaube aber, dass beide Mannschaften im Halbfinale ausscheiden, ehrlich gesagt.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass Dortmund eine leicht bessere Chance hat. Weil ich glaube einfach nicht, dass Bayern im Real geschlagen kann.
Glaube ich auch nicht. Ich
kann es mir nicht vorstellen. Das Ding ist nur, selbst wenn das passieren würde und sie kriegen diese Außenseiter-Sieg gegen PSG, dann müssen sie ja trotzdem gegen Real im Finale gewinnen. Und das sehe ich dann halt auch wiederum nicht.
Ja gut, daher. Das ist nur ein Spiel. Da kann, finde ich, mal alles passieren. Aber
ja, das stimmt.
Warten wir mal ab. Ist auf jeden Fall super spannend gerade.
Wenn du nach der Saison Champions League spielen würdest als Eintracht, wäre auch, nennen wir es mal, wild. Also, ja, das war schon eher so ins Ziel gehumpelt eigentlich. Also, das war wirklich nicht
so. Ja, aber bei Dortmund ist es doch genauso in der Liga, ne? Die spielen alle scheiße zusammen. Und in der Champions League siehst du eine andere Mannschaft da auf dem Platz. Also, das ist doch dann eine Einstellungssache. Also, da kann der Trainer ja auch nichts dafür. Das ist ja mal so krass. Es war schon in der Hinrunde so, wo die wirklich in der Gruppe mit PSG Erster werden und in der Bundesliga irgendwie so ein Rumpelfußball spielen. Das ist echt krass. Aber
ich glaube, bei Dortmund ist es nochmal extra. Ich glaube, Dortmund hat auch einfach nicht die Qualität in dieser Saison. Also, um wirklich groß mitzuhalten. Ich meine, guck dir mal die Top 4 der Liga an. Also, wenn man die ganze Saison jetzt geguckt hat, das konntest du vorher natürlich nicht wissen, was Stuttgart und Leverkusen da abfeiern, aber wenn du dir das anguckst und du guckst dir einfach den Kader an und wie sie spielen, und dann musst du die Champions League halt ein bisschen ausblenden, weil Dortmund da halt aus irgendwelchen Gründen einen ganz guten Job macht, ne? Aber wenn du die Liga anguckst und dann den Kader anguckst, ey, ganz ehrlich, Dortmund ist halt einfach schlechter vom Kader, finde ich. Also, ich würde halt niemals einen Schlotterbeck einem Tar vorziehen. Oder ich würde niemals, keine Ahnung, ich meine, Reus müssen wir nicht drüber reden, der ist eh nur noch Bankdrücker, aber auch ein Füllkrug oder so, ne? Guck dir die Stürmer an, die. Also ich hätte lieber Guirassy oder Kane oder, weißt du, ein Nickel Füllkrug, ein guter Junge.
Aber ja, aber der spielt auch in Dortmund nicht das, was er bei uns letzte Saison gespielt hat. Der hatte ja so einen Lauf, den er noch mit zur WM genommen hat. Und klar macht er auch seine Tore bei Dortmund, aber irgendwie weiß ich nicht.
Das ist nicht einfach auf jeder Position und siehst halt Nachteile von Dortmund und sie haben halt nicht mehr diese großen, diesen Ausnahmespieler wie die letzten Seasons immer, wo sie dann Haaland hatten und Bellingham und Sancho. Okay, Sancho hat jetzt wieder ist wieder ein bisschen da, aber ist halt auch nicht mehr das Gleiche, glaube ich.
Wie fandet ihr denn die Viertelfinals?
Bitte?
Wie fandet ihr denn die Viertelfinals in der Champions League?
Mitreißend.
Ja, mitreißend, das war richtig geil. Ich weiß auch nicht, wieso die so viele Tore geschossen haben. Völlig verrückt, fand ich geil. War richtig coole Spiele, alle einfach. Das Einzige, was ein bisschen Haar in der Suppe war, war natürlich, dass die so doof aufgeteilt sind, weil Prime immer ein Spiel hat.
Ja.
Und du dann nicht eine Konferenz gucken kannst. Das ist jetzt kein Problem mehr, aber das ist schon ziemlich nervig gewesen. Da willst du schon beides gucken. Ich weiß nicht, war es Bayern-Arsenal und gleichzeitig Man City Real?
Ja. Ja, ne? Ja.
Ich meine, das willst du halt gleichzeitig gucken und war halt aufgeteilt. Oder war das andere aufgeteilt? Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht konnte man das sogar doppelt gucken. In einer Woche war es so, in der anderen Woche war es andersrum, glaube ich.
Ja. Also das wäre natürlich schade. Bei Real Man City war ja auch nur das erste Spiel so krass, das 3-3.
Ja.
Das zweite Spiel fand ich gar nicht so überzeugend. Also auch so in das Elfmeterschießen hinein, wo dann, ich weiß nicht, vier daneben gehen oder so. Oder gehalten werden. Also
das ist Madrid-Magic.
Also bei dem ersten Spiel hatte ich auch das Gefühl, okay, das sind mit Abstand die beiden besten Mannschaften. Wer da gewinnt, gewinnt die Champions League. Aber jetzt bei dem zweiten Spiel hatte ich das Gefühl, nicht mehr unbedingt.
Ja, aber Madrid ist ja nie, also schon lange nicht mehr dafür bekannt, dass sie einfach das Feuerwerk abreißen. Haben ja auch gegen Liverpool gewonnen, ohne dass sie basically mitgespielt haben. Die Champions League. Da haben wir einfach da hinten rumgestanden und haben gesagt, macht ihr mal, wir gewinnen dann am Ende anyway. Ich glaube, es sind die gar nicht mehr, es ist denen scheißegal. Ist ja auch ein anderer Spielstil. Das sagen sie auch immer wieder, sie haben kein Problem damit, dass der Gegner den Ball hat. Es ist trotzdem nicht so ein Mauern, wie man es von Chelsea oder so früher kannte. Aber es sind die einfach nicht. Die sagen einfach, irgendwann kriegen wir den Ball und dann machen wir den halt rein. Und ihr kriegt eh keinen rein. Und das ist halt irgendwie Ancelottis Handschrift, ne? Krasser Typ irgendwie.
Ja.
Hast du da
auch jener, ne?
Ja, der ist auch so, weiß nicht, auch wenn du Clips von ihm siehst, das ist ein komischer Typ, gell? Er ist wild.
Schön Catenaccio ein bisschen hinten, ja. Aber also Real.
Ist so ultra gelassen einfach. Das ist ja unfassbar, diese Gelassenheit.
Dass Real City raushaut, ist auch wirklich eine Sensation. Aber dann sieht man mal, wie gut Real ist, ne? Dass sie quasi, also auch im ersten Spiel quasi fast überrollt werden. Und trotzdem mit einem 3-3 nach Hause gehen. Und das Ding ist ja, bei Real ist es so, die kaufen ja wirklich selten. Also die Mannschaft ist ja sowas von eingespielt und eingeschworen, die kennen sich seit Jahren und die werden halt punktuell immer nur verstärkt, ne? Also jetzt einen Bellingham zu holen, war halt einfach ein super, super Transfer. Der ist ja bei Real noch besser, als er bei Dortmund war. Der netzt ja in jedem Spiel. Quasi als defensiver Mittelfeldspieler, ey, das ist.
Was für Tore. In Spanien selbst. Zweimal im Klassiko in der Nachspielzeit das Siegtor geschossen. War beides mal Bellingham. Das sind halt Sachen, ne? Dann hast du halt so wen. Aber sie holen natürlich auch einfach nur die Creme de la Creme, ne?
Ja.
Die genau brauchen. Das ist nicht so ganz viel kaufen, sondern ganz punktuell und die bleiben dann auch für immer, weil wo willst du hin, wenn du bei Madrid bist? Das ist natürlich auch ein großer Vorteil, ne? Keiner kann dich wegkaufen. Nicht mal mit Geld können sie dich richtig wegkaufen, weil das ist halt so ein Prestige. Für die Königlichen zu spielen. Deswegen bleibt halt jemand wie Kroos und Modric da irgendwie, keine Ahnung, für eine Dekade.
Für immer.
Das ist einfach fast nirgends. Ja, klar, für immer, bis sie keinen Bock mehr haben. Und Mbappe wird halt wahrscheinlich der Nächste werden jetzt im Sommer. Und ja, den muss man nicht mögen, aber er ist natürlich ein absoluter Ausnahmespieler und der wird dann auch für immer da bleiben wahrscheinlich. Und dann hast du halt die nächste Dynastie, ne, mit Bellingham, Mbappe, Vini.
Warum kommen eigentlich so viele von diesen Leuten aus irgendwelchen deutschen, teilweise zweitklassigen Mannschaften, also die da irgendwie Zwischenstationen gemacht haben, was ist sich mit 20, also werden die da irgendwie fertig ausgebildet oder sind die da besonders gut gescoutet? Also ich habe das Gefühl, was ist sich De Bruyne oder so, ne, die bei irgendeinem Bundesliga-Verein erstmal noch eine Weile sind und dann
Werder war es lange so, aber ist jetzt halt nicht mehr so. Werder als sie noch, ich meine, das ist halt sehr, Dortmund ist halt der deutsche Ausbildungsverein sozusagen für die richtigen Weltstars, weil sie da erstens einen Ruf haben, dass es einfach gut klappt, denke ich. Und weil sie natürlich, du hast natürlich den Vorteil, du spielst Champions League, wenn du zu Dortmund gehst. Du bist nicht bei absolut Top-Club jetzt, ne? Aber du hast Stammplatzgarantie in einem Champions League-Verein, in einer der stärksten Ligen. Und du weißt, dass basically die ganze Welt drauf scoutet. Und dann weißt du halt, ja gut, bleibt halt so ein Haaland. Ich meine, wie geht's besser? Wo willst du sonst hin, ne?
Wenn
du
aber sofort zum City gehst. Also wissen so Leute wie Haaland oder Bellingham oder so, ich bin auf jeden Fall bei einem der besten Vereine der Welt in 3 Jahren. Bis dahin habe ich einen Vertrag bei Dortmund. Und ist es dann nicht ein Fehler von Dortmund, den irgendwie so einen 2-Jahres-Vertrag zu geben? Oder sind die
machen ja Geld damit. Die machen ja, also die haben ja keinen 2-Jahres-Vertrag, die haben ja einen Vertrag, die haben ja verkauft. Ne? Die verkaufen die Leute ja dann auch und die machen ja auch Geld damit. Also für Bellingham haben sie jetzt ja auch 115 Millionen bekommen für Haaland, weiß ich nicht, 90 oder so? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung.
Ich weiß vielleicht 90.
Besser. Nee. Jedenfalls viel. Und ich meine, die profitieren ja extrem davon, Dortmund auch, ne? Also unabhängig vom Geld. Die haben ja einfach 2-3 Jahre dann einen absoluten Monsterspieler. Und dann sieht ja, wie es zusammenbricht, wenn sie den dann nicht mehr haben, weil bei No Gittens ist ja sozusagen der Nächste irgendwie in der Reihe, der halt nicht ganz so krass ist wie Bellingham oder Haaland. Aber die wissen das durchaus, glaube ich. Und das ist halt einfach ein großes Risiko, wenn du als Bellingham dann sofort zu Madrid gehen würdest, selbst wenn die das wollen, was die wahrscheinlich an dem Punkt noch gar nicht wollen, weil du dann halt im schlimmsten Fall auf der Bank verschimmelst. Ne? Ist ja dieses Bayern-Problem, wenn du zu früh zu Bayern gehst und dann für immer bei Bayern auf der Bank sitzt. Das ist halt einfach besser, wenn du noch 2-3 Jahre dich richtig entwickelst. Und das hört sich immer so an, so nach einer Floskel, du musst dich entwickeln, aber das müssen die ja wirklich. Ne? Die lernen viel in den 2-3 Jahren und dann
viele, weißt du, viele haben diesen Fehler gemacht, ne, irgendwie zu früh zu Bayern zu gehen und dann irgendwie komplett Selbstvertrauen zu verlieren und dann in der Versenkung zu verschwinden, ne?
Ja, absolut. Also ein riesiger, wenn du halt so einem Top-Club bist, der basically nur noch Leistung aufstellt und der wirklich immer delivern muss, und es gibt ja nicht so viele davon. Das ist ja eigentlich aktuell Man City, Real, Barca, Bayern. Das ist ja, dann ist die Liste ja schon zu Ende und PSG noch, ne? Und das sind halt diese absoluten Top-Clubs aktuell, würde ich sagen, wo du dann halt, wenn du da hingehst und dann ein Leistungstief hast, kann auch deine Karriere ganz schnell beendet sein und am Ende spielst du bei Fenerbahce oder so. Das ist halt schon ein Risiko.
Oder bei Werder, wie Kater.
Ja, gut. Gut, ich meine, Kater lief nicht so gut.
Ich hab's gesagt vor der Saison, ne? Der ist super verletzungsanfällig. Der hat
muss sich vorstellen. Auf der Heimreise einmal noch verletzt? Das fand ich das Witzigste,
glaube
ich.
Ja, der hat beim Afrika-Cup jedes Spiel gemacht. Und bei Werder hat er 3 Einsätze gehabt in der Saison. Also unfassbarer. Ja,
ich Geschichte, dass er irgendwann fit war wieder und dann hat er sich irgendwie außer beim Flug oder so verletzt. Ich habe das nicht richtig mitbekommen gehabt. Das hat mich total verwirrt. Und dann hat er dann auch noch diese Dreistigkeit, das Abgangs dazu besitzen, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn der gespielt hat, ist er auch, also fehlende Fitness ist über den Platz getrabt, wie so ein angeschossenes Pferd. Also werden wir sowieso trennen jetzt nach der Saison und der wird auch keinen Top-Club mehr kriegen. Also das ist ja auch, da lässt ja jetzt jeder die Hände davon, weil jeder weiß, der ist super verletzungsanfällig und dann hat er auch noch ein Disziplinproblem. Ja, also der hat seine Karriere beendet in Bremen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist so ein typischer Spieler, den ich meine, der dann irgendwann in der Türkei landet, bei Fenerbahce oder so, weil wenn dann irgendwann keiner mehr möchte oder, weißt du, ist immer noch besser bei Fenerbahce oder Galatasaray oder so zu spielen. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe das immer irgendwie im Kopf. Viele, die absteigen, irgendwann guckst du, wo die sind, die mal groß waren und dann sind die meistens in der Türkei, weil da hast du immer noch, irgendwo offenbar haben die Geld und dann hast du immer noch ein bisschen Prestige. Ist immer noch besser, als wenn du bei Bochum spielst oder so, weißt du? Klar. Mhm. Nichts gegen Bochum. Wir mögen Bochum.
Aber was für ein Finale wollt ihr am liebsten sehen?
Na, ja, natürlich ein deutsches. Natürlich.
Ja, klar. Wirklich? Das finde ich das Allerschlimmste. Im Ernst?
Nee. Na klar. Nee, also das Rückspiel von 2013 in Wembley wieder, das fände ich schon witzig.
Also ja, das finde ich auch so scheiße. Das hat mir so wenig Spaß gemacht, das zu gucken damals.
Du bist aber es ist so unwahrscheinlich, dass das passiert. Also Real, du kannst Real nicht schlagen als Bayern München. Vor allen Dingen jetzt in dieser Form in Anführungsstrichen nicht.
Ja, aber sagen wir mal, es war auch eigentlich unmöglich, dass diese beiden in der Form ins Halbfinale kommen. Von daher, man weiß nie, was der Fußball schreibt. Ist vielleicht so. Will er es einfach so. Vielleicht soll es einfach das Rückspiel von 2013 geben, fände ich ja auch wild. Vor allem in der Saison, wo beide ja wirklich, du sagtest eben, wie ein angeschossenes Reh rennt Keiter darum, die beiden ja auch. Also die beiden Vereine sind ja komplett, das ist ja ihre schlechteste Saison von beiden eigentlich seit.
Ja, aber Dortmund hat in der Champions League wirklich gut gespielt, finde ich. Also jede Runde. Auch ich meine, dass die Atletico raushauen, hätte ich auch nicht gedacht.
Das ist auch toll. Und ich meine, das ist nicht kein Fallobst, ne?
Nee.
Und das kannst du auch nicht erwarten. Vorher haben sie gegen Bochum verloren. Ich bin schon wieder bei Bochum, aber es war ja so. Ja. Und gegen Köln irgendwie unentschieden oder irgend sowas war das doch. Und alles mögliche, was sie da in der Liga veranstaltet haben. Lass nicht von uns 5-1 abschießen und so ein Kram. Es war schon nicht erwartbar. Von daher schon. Aber ich freue mich auf die Halbfinals.
Coole
Finals.
Auch. Mega. Ja.
Ich finde die ganze Champions League-Saison sehr, sehr gut. Ich freue mich noch mehr auf die nächste Champions League-Saison. Gibt ja viel Kritik an dem neuen System, aber ich denke, es war absolut überfällig. Und ich denke, das neue System wird eine Revolution für Fußballenthusiasten. Weil ich glaube einfach, dass, ich habe es nicht 100% durchgelesen bisher, aber ich verstehe es jetzt ja ein Swiss-System, ne? Wo sie rundrum spielen. Und nenne ich den Swiss, ne? Also so eine größere Gruppen einfach, so dass halt nicht, weil das hast du auch in diesem Jahr schon wieder gesehen, das ist ja immer so in der Champions League, die Gruppenphase ist ja einfach todeslangweilig gewesen.
Ist so.
Schon immer. Ja. Es ist wirklich furchtbar langweilig. Also da siehst du dann halt jedes Mal, oh ja, cool, Kopenhagen und XY spielen gegen Bayern, München und Barca. Ja, wer wird da wohl weiterkommen? Okay, manchmal gibt es auch eine Überraschung, weil Barca sackt, aber ne, im Prinzip ist es einfach jedes Mal. Und vor allem hast du so oft, dass nach 4 Spieltagen einfach die Gruppe schon vorbei ist. Dann spielen sie noch um den 3. für ihre Europa League. Wen zur Hölle interessiert? Und das sollte jetzt mit dem neuen System nicht mehr passieren. Und das ist auch überfällig. Also ich finde das überfällig. Da können dann auch so, weiß nicht, traditionelle Leute sagen, oh, das wollen sie nur machen, damit sie mehr Spiele und mehr Geld haben. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber wenn der Endeffekt davon ist, dass ich mehr Unterhaltung habe, ist das auch okay, ne? Also, das ist einfach ein Scheiß.
Ja, vor allem, du spielst dann, jetzt ist ja so, dass du gegen die Gurkenmannschaften, also jeden in deiner Gruppe zweimal spielen musst, ne? Das macht's halt wirklich nicht attraktiv.
Nee, und es gibt ja so viele Gurkenmannschaften da, oder was heißt Gurkenmannschaften? Das sind ja alle gute, ne? Klar. Und ich freue mich dann ja auch, wenn die Eintracht da dabei war einmal. Das war ja Hammer. Wir sind sogar weitergekommen. Es war verrückt. Aber ich kann mir halt durchaus vorstellen, für einen neutralen Fußballfan war das nicht so geil. Die Gruppe mit Marseille, Sporting, Eintracht und Tottenham. Das war nicht das Allergeilste aller Zeiten. Und wie gesagt, das dann hin und her zu sehen, weiß ich nicht. Ich freue mich auf die neue. Ich hoffe, dass das besser wird. Und wie gesagt, die Gruppenphase. Ich meine, jetzt fängt es halt immer so an. Ab dem Viertelfinale fängt halt Champions League erst richtig an. Vorher ist, wen juckt's? Wenn du Glück hast, hast du im Achtelfinale ein gutes Matchup, ne? Und ansonsten ist das halt einfach Mumpitz gewesen. Und
ich glaub, da sind's du willst also eigentlich die Super League, habe ich das richtig verstanden?
Ich habe nichts gegen die Super League per se. Ich finde es sogar ganz gut, weil die Super League besagt ja, dass Bayern nicht mehr in der Liga wäre, wenn die da hingehen würden dann. Und dann hättest du vielleicht wieder eine spannendere Liga. Dann hättest du die spannende Super League und die spannende Fußballliga. Also die Super League besagt ja wirklich, dass die rausgehen aus ihrer nationalen Liga. Das ist ja was anderes als die Champions League, ne? Das heißt, du hättest dann halt die besten 12, 18 Clubs oder was auch immer. Und die steigen dann auch nicht mehr ab. Das ist dann so ein amerikanisches Franchise-System, bla blub. Die sind dann für immer da. Ja, ist doch okay. Also ich hab nicht viel dagegen, wenn ich ehrlich bin, weil ich denke, dass der Fußball in den europäischen Ligen halt schon sehr verunstaltet wurde und es halt einfach keinerlei fairer Wettbewerb mehr ist mittlerweile. Unabhängig von den Plastikclubs, darum geht's ja gar nicht. Aber Bayern ist halt einfach so weit ahead, wie willst du die denn je einholen, ne? Und dann ist es halt, ja, dann hast du halt mal so eine Sache wie Leverkusen die Saison, klar, ist eine absolute Ausnahme. Aber in der Regel werden die halt, wenn nichts Unerwartetes passiert in den nächsten 50 Jahren, wahrscheinlich 45 Mal Meister sein. Das ist dann halt nicht ganz so spannend, ne?
Nee.
Von daher, ich habe nichts gegen die Super League per se, aber ich glaube, es wird sich halt auch abnutzen. Ich glaube, die Super League selbst würde nicht so spannend sein. Also schon spannend, aber die wäre nicht so besonders mehr. Wenn du sehr oft die Top-Teams aufeinandertreffen lässt, dann ist es halt nicht mehr so ein Spektakel wie City gegen Real, was jetzt nicht jedes Jahr passiert, weißt du? Wenn das halt zweimal jede Saison passiert, nimmt es halt auch ein bisschen des Flairs raus, aber naja, du würdest ja dann Playoffs haben wahrscheinlich und sowas und dann wäre es wieder spannend, keine Ahnung. Aber ich glaube, es wird eh nicht passieren, auf absehbare Zeit ist jetzt mehrmals gescheitert.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt schwierig, das nochmal zu starten.
Ich möchte nochmal ganz kurz zur Bundesliga zurückkommen, weil in den letzten Saisons war Bayern ja immer sehr früh Meister war, vorletzte Saison nicht, aber normalerweise hat man ja gesagt, der Abstiegskampf ist die neue Meisterschaft und der Abstiegskampf ist ja so spannend jetzt unten, weil, sagen wir so, bis Gladbach oder so, ist da halt, kann da alles noch passieren, weil Mainz irgendwie halt eine Serie alle hat. Jetzt
mittlerweile, ne? Außer Köln.
Naja, gut, aber heute ist ja Mainz gegen Köln.
Ja, aber das Ding ist, wenn du Köln gegen Darmstadt gesehen hast, dann musst du einfach sagen, gegen Mainz wird das nix. Die
werden heute. Ja, aber immer wenn du gar nicht mit Köln gerechnet hast, ich würde das nicht komplett abschreiben, weil für Köln ist es jetzt die letzte Chance. Wenn die gewinnen, sind die wieder 2 Punkte an Mainz dran.
Ja, aber das ist auch gegen Darmstadt, daheim gegen Darmstadt. Und Darmstadt ist ungefähr so wie ein Kreisligist.
Okay. Aber also ich würde auch sagen, dass Mainz gewinnt. Aber gehen wir, also, wenn Mainz gewinnt, dann ist ja das Spannende. Vorher Gladbach gegen Union. Wenn Gladbach gewinnt, ist Union plötzlich auf dem Relegationsplatz. Und Bochum ist auch nur 1 Punkt davon entfernt. Das heißt, ich glaube ehrlich gesagt, dass Mainz gar nicht die Klasse halten wird und einer von diesen Mannschaften Relegation spielen muss.
Das glaube ich auch die ganze Zeit schon. Mainz ist jetzt absolut unter dem neuen Trainer, seit ihr alle wieder Dings. Und die haben ja auch einfach kadermäßig, haben die nichts mit dem Abstieg zu tun eigentlich. Die sollten da nicht sein, denke ich. Ne? Also ich denke, vor allem in der Form. Mich wundert es fast, dass Wolfsburg sich noch erholt hat. Wolfsburg gehört da eher hin, aber die haben sich da 2 Siege zusammengelackt.
Ja, gegen Freiburg habe ich auch niemand mit gerechnet, dass sie das gewinnen.
Ja, das war ja auch, Freiburg hat sie an die Wand gespielt. Ich meine, ich bin happy, weil ich wollte, dass Freiburg verliert, auch wenn ich Freiburg natürlich 10-mal mehr mag, aber für mich ist das wichtiger. Aber das ist ja ein Witz. Freiburg war ja überlegen bis zum fucking Geht geht nicht mehr. Dann kriegen sie eine dumme rote Karte irgendwann, machen 87 Torchancen nicht rein und verlieren am Ende 1-2. Gegen Bochum war es auch ein Grottenkick. Wolfsburg spielt. Ich meine, man muss einfach wissen, was Wolfsburg für einen Kader hat. Die haben ja den sechs teuersten Kader der Liga. Die spielen, was ist denn das für ein komischer Club? Wirklich furchtbar. Ja. Die sollen mal schön sich abhauen. Also das ist wirklich, die haben nichts.
Die hätten auch echt absteigen können. Das hätte ich, hoffe ich, dass solche Mannschaften runtergehen irgendwie. Eigentlich.
Das wäre ganz Nils schön. Nils von den Rocket Beans sagt das immer. Diese Plastikclubs. Dann sollen die doch wenigstens, wenn die sich schon da unfair einkaufen und mit unfairen Mitteln spielen, dann sollen die doch wenigstens Unterhaltung bieten und nicht den letzten Grottenfußball spielen, weißt du? Und da bin ich auch dabei. Sowas wie Leverkusen, da kann ich mit leben. Also Leverkusen würde ich eh nicht mehr als so typischen Plastikclub bezeichnen, die sind so lange dabei, ne? Und
ja, also als ich angefangen habe, habe ich glaube ich schon mal erzählt, als ich angefangen habe mit Fußball, wir reden hier von 1983, da gab's die schon. Damals gab's auch noch Bayer Uerdingen, das heißt, die hatten zwei Werksclubs. Und die sind so lange dabei. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber die, ne, als anderen Clubs die Pandemie getroffen hat und die nah an der Insolvenz waren, hat Bayer einfach gesagt, hier habt ihr irgendwas, ich wie viel Millionen. Das ist natürlich, die spielen nicht mit nach fairem Wettbewerb. Das muss man einfach so sagen, ne? Nee, aber Leverkusen finde ich jetzt auch nicht unsympathisch. Ich weiß auch gar nicht warum.
Ja, das Ding ist, Leverkusen ist so lange dabei, dass sie schon einfach, erstmal finde ich einen großen Unterschied zu Leipzig und Co. ist es ja, dass das ja nicht aus einer Idee heraus, um irgendwas zu promoten, entstanden ist. Also, glaube ich. Also, ich meine, das war doch einfach wirklich als Werksverein entstanden. Deswegen heißt es ja so, ne? Also, ich meine, die haben einfach Fußball gespielt, die Bayern-Mitarbeiter ursprünglich. So ist es gegründet worden, oder?
Ich meine, ja.
Nicht 1000%, aber ich würde mal schätzen, dass das so war. Und dann wurde es natürlich
irgendwann größer. Aber warte, also, das haben natürlich alle großen Betriebe, haben irgendwie so eine Betriebssportmannschaft. Aber,
ja, genau. Aber Bayern ist halt groß geworden und hat sich ja halt durchgesetzt. Und Bayern ist ja auch einer der größten Unternehmen in Deutschland. Das macht ja auch irgendwie Sinn, dass die dann irgendwann sagten, oh, keine Ahnung, können wir auch mehr mitmachen. Aber es ist halt kein Konstrukt, was aufgebaut wurde, um einen Energy-Drink zu promoten. Das ist das, was ich sagen will. Weil das ist ja ein
großer Unterschied. Was hast du gegen unsere Leipziger Betriebssportmannschaft?
Ich glaube nicht, dass Red Bull aus Leipzig kommt. Das ist das Problem eventuell. Aber es ist einfach, die kaufen sich halt Dinger, um was zu promoten. Die wollen Geld damit machen. Es ist unnatürlich. Es ist falsch in sich. Und ich glaube, es ist halt was anderes. Und es hat natürlich auch keinerlei Tradition. Leverkusen hat halt mittlerweile Tradition. Das kannst du ihnen halt nicht absprechen. Und ihren Vorteil, den sie haben, ähnlich wie Wolfsburg natürlich, dass sie halt Verluste ausgeglichen bekommen vom Konzern. Das ist natürlich nicht gut, aber das kannst du halt Leverkusen fast nicht in die Schuhe schieben, sondern das hätte halt die DFL irgendwann mal verhindern müssen, ne? Also da ist es ja einfach eine Ausnahme der, das hättest du halt einfach einen Riegel vorschieben müssen. Wenn du die einfach als normalen Verein mittlerweile laufen lassen würdest, hätte ich halt gar nichts mehr gegen die. Und nach der Saison, anyway, auch wenn man, wie gesagt, die Kritik sehen kann, was die für einen Fußball gespielt haben. Und ich mag die Leute auch so. Ich mag diesen Kader. Ich lese auf Twitter dauernd, dass das so unsympathische Leute sind. Ich finde die alle so sympathisch, die Spieler von Leverkusen. Ich mag auch einen Frimpong unendlich. Mit den,
ich genauso.
Ich gucke dem so gerne zu. Also zumindest spielerisch. Und
das ist übrigens einer, der zeitnah bei Real landen könnte, glaube ich.
Frimpong ist ein Monstrum, ne? Ja. Aber alle eigentlich. Ich finde die alle sehr sympathisch. Ich finde, das sind Kämpfer. Das siehst du jetzt ja. Ich meine, was tun die da? Dass die immer noch ungeschlagen sind, ist ja völlig absurd. Die machen einfach, es ist eigentlich egal. Ja,
vor allen Dingen bei allen Mannschaften, die früh Meister geworden sind, stellen sich meistens nach Niederlagen ein, weil halt die Spannung einfach weg ist. Die verlieren
ja auch dauernd. Aber halt nur bis zur Nachspielzeit. Und dann sagen sie einfach, ah nee, sorry, ich hab keinen Bock.
Jetzt wechseln wir mal eben Würz ein und dann bereitet der einen vor oder macht selbst eine Bude.
Ja, also Würz mag ich natürlich auch. Ich mag Tah, ich mag Schakka.
Ja, vor allen Dingen, die haben alle jetzt irgendwie den Lauf ihres Lebens, was natürlich jetzt für die EM auch einfach super geil ist, ne?
Ja, gut, Grimaldo bei Spanien eventuell auch, aber ja.
Ja, leider, nee, leider.
Es ist einfach ein cooles Team, es ist auch eine Sache, die man nicht so oft miterlebt, sowas Verrücktes. Und ja, dann kannst du, wie gesagt, dieses Geschmäckle von Leverkusen dabei haben und kannst sagen, whatever. Aber hat sich ja die letzten 10 Jahre auch kein Hahn nachgekräht. Da war es auch. Ja, da haben sie auch immer gesagt, Leverkusen ist nicht so, aber meine Güte. Am Ende des Tages hatten die halt keinen finanziellen Vorteil, der ihnen diesen Lauf ermöglicht hat, weil sie sind vom Kaderwert halt nur Vierter der Liga gewesen am Anfang. Also, ne? Also es ist einfach nicht so, dass sie sich diesen Sieg erkauft haben. Das ist halt nicht so. Sie haben sich nur...
Mich stört nur diese künstliche Unterteilung. Also das finde ich einfach bescheuert. Also ich meine, dass es sich Schalke mit Tönnies und so, ich habe das Gefühl, du hast doch überall große Sponsoren dahinter. Und dann zu sagen, ja, aber Leipzig explizit finden wir scheiße oder Hoffenheim, also das...
Ja, aber Schalke hat sich doch entwickelt und in der Situation gebracht, dass sie irgendwann Sponsoren bekommen. Es ist doch nicht so, also ich meine, du musst doch einfach verstehen, wir hatten das ja schon mal so semi, aber... Also da ist ein österreichisches Unternehmen, Red Bull, und Die sind ja nicht aus Nächstenliebe dahin gezogen, sondern die haben gesagt, überall auf der Welt, das machen sie nicht nur da. Ich meine, die haben ein Formel-1-Team, die haben Salzburg, die haben New York, ne?
Ja, ich verstehe das, dass Leipzig ganz besonders oder Red Bull ganz besonders.
Das sind halt das sind halt laufende Reklametafeln. Und die bauen anstatt eine Litfaßsäule, bauen sie halt einen fucking Fußballclub hin. Dass du das nicht magst, musst du doch verstehen, dass jemand, der sich für Tradition einsetzt, das nicht mag, ist doch obvious.
Nee, ich finde es nur insane, dass einem Gazprom lieber ist. Da habe ich einfach
Verständnis. Ja, aber Gazprom ist ein Sponsor. Der hat ja, also ich meine, Gazprom und Schalke war schon eine komische Sache insgesamt, aber Gazprom ist halt ein Sponsor. Jeder hat einen Sponsor, natürlich. Wir haben Indeed und hatten vorher Fraport und die lustigen Bremer haben immer lustige Sponsoren. Wiesenhof hatten sie lange. Natürlich haben die alle Sponsoren. Das war wirklich ein bisschen komisch. Aber Wiesenhof gehört halt der Verein nicht. Das ist halt ein großer Unterschied. Also Wiesenhof gehört, Bremen gehörte halt nicht Wiesenhof, sondern Wiesenhof hat halt Geld überwiesen, damit sie Werbung dafür machen. Das ist halt aus meiner Sicht eine ganz andere Sache, weil Bremen würde auch ohne Wiesenhof existieren, aber Leipzig würde nicht ohne Red Bull existieren. Das ist ein großer Unterschied.
Aber existiert Schalke noch jetzt ohne Tönnies und Gazprom?
Naja, natürlich existieren die noch. Die haben immer noch volle Stadion und leben noch in der zweiten Liga.
Haben einen Zuschauerschnitt von 63.000 oder so. Was für ein Zweitliga-Club, der absolute Wahnsinn ist.
Das hätte Leipzig gerne, aber Leipzig gibt das nicht mehr in der ersten Liga, auch nur ein volles Stadion hin meistens. Und da ist halt Tradition. Und natürlich haben die eine schwere Zeit, Schalke. Aber das liegt ja nicht daran, dass Gazprom weg ist. Das liegt daran, dass sie misswirtschaftet haben. Und das Ding ist, wir hatten die Diskussion schon mal. Leipzig hat es halt nicht verdient, da zu sein, Hoffenheim auch nicht. Und man kann natürlich argumentieren, auch über Wolfsburg und Leverkusen definitiv, aber ich finde, es sind zwei Paar Schuhe. Es ist beides falsch, aber es gibt definitiv eine große Unterteilung zwischen Leverkusen und Leipzig aus meiner Sicht. Und nochmal eine ganz, ganz große von Leverkusen zu allen anderen Vereinen natürlich. Aber ja, es ist halt müßig. Du musst einfach das Konzept verstehen, dass viele Fußballfans nicht wollen, dass Vereine künstlich aufgebaut werden. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Sponsoren. Opel und Telekom sponsoren Bayern seit Ewigkeiten. Da hat ja keiner was gegen. Passiert halt. Aber das ist ja ein gegenseitiger Vertrag. Aber wie gesagt, es gibt halt keinen gegenseitigen Vertrag zwischen Leipzig und Red Bull, sondern es ist einfach ein und dasselbe. Ich glaube, damit haben Leute große Probleme. Genau wie Hoffenheim und Hopp oder SAP dann.
Wie auch ja, immer. Ich finde das sympathischer.
Du magst den Kapitalismus einfach. Du findest es sympathischer.
Nee, ich finde
die Scheiße doch einfach.
Die haben ein gutes Konzept. Die haben ein gutes Konzept durchgebracht und sind damit erfolgreich. Das finde ich gut.
Hätten sie das gute Konzept geschafft, wenn sie nicht Red Bull Geld bekommen hätten, an einer Position, wo kein normaler Sponsor das gemacht hätte? Nö. Das ist doch der große Unterschied.
Nein, ich sage, Red Bull hat ein gutes Konzept. Ich finde Red Bull gut.
Ja, Red Bull hat ein gutes Konzept. Red Bull mache ich auch keinen Vorwurf. Also Red Bull als Unternehmen ist natürlich ein Genius. Das ist natürlich absolutes Geniestreich, was sie da gemacht haben, wie sie sich so groß hinbekommen haben. Gegen Red Bull hat keiner was. Also ich zumindest nicht. Das ist natürlich.
Okay, dann bin ich Red Bull-Fan.
Ja, aber nicht Leipzig, right. Bitte.
Leipzig, das hasse ich. Ich war auf der Kaktus. Wollt ihr über den Kaktus reden?
Absolut nicht.
Okay. Aber nächstes Jahr gehen wir zusammen hin. Das wird super.
Das war übrigens eine Laden, falls Steve das nicht mitbekommen hat.
Nee, ich weiß nicht, was das ist. Ganz kurz nochmal zweite Liga, vielleicht. Dann ist
der Fußball-Talk. Oh Gott, dieser Fußball-Podcast. Wir sind der Fußball-Podcast und wir sind endlich wieder zurück, Nomi.
Ich dachte, jetzt machen wir NFL-Draft, aber nein, jetzt auch noch die dritte
Liga. Machen wir gleich. Ganz kurz zweite Liga. Ich glaube, dass Kiel und Pauli relativ sicher durch sind. Es geht noch um Platz 3. Da hat Düsseldorf jetzt noch 4 Punkte Vorsprung. Und nächste Woche am Freitag ist das Hamburger Derby, was natürlich ja sehr viel Prestige hat. Was meinst du?
Ja, Düsseldorf ist zu stark und Hamburg hat sich das verspielt, mal wieder. Und selbst wenn Hamburg in die Relegation kommen würde, würden sie eh wieder untergehen, sind wir ehrlich.
Glaube ich auch.
Von daher, ich denke, Düsseldorf wird den dritten machen. Ich finde da nicht mehr sonderlich viel Spannung oben. Aber unten ist die Spannung ohne Ende in der zweiten Liga. Oben ist, denke ich, durch einfach. Kiel und Pauli sind einfach zu stabil. Und Pauli hat jetzt auch noch so Lackersiege wie gestern. Mit so einem ganz komischen 1-0 gegen Rostock, wo Rostock eigentlich absolut auf Augenhöhe war, was besonders ist. Und Kiel ist, ja, jetzt haben sie einmal verloren, was natürlich überraschend war. Aber
gegen Lautern auch noch, ne?
Funkelmagic! Keiner kann Funkel schlagen. Er ist einfach ein unbesiegbarer Gott. Lautern ist jetzt auch wieder da. Aber ich denke, die sind durch. Und ich denke auch sehr, also mit 99%iger Wahrscheinlichkeit holt sich Düsseldorf jetzt den dritten. Ich meine, es sind nicht mehr so viele Spiele und Hamburg, ganz ehrlich, du musst halt schon viel Fantasie haben, um überhaupt zu glauben, dass Hamburg noch alle Spiele gewinnen würde, weißt du, um das einfach aufzuholen. Das ist ja einfach nicht der Fall. Die werden wahrscheinlich gegen St. Pauli einfach jetzt verlieren.
Oder und dann hat sie es komplett erledigt.
Ja. Ja, eben. Ja. Und selbst wenn sie alles gewinnen, muss Düsseldorf ja erstmal Punkte lassen. Das ist ja auch einfach nicht selbstverständlich. Wo lassen die so viele Punkte? Von daher denke ich, oben ist vorbei. Aber unten ist natürlich absurd spannend. Das ist ja crazy, was da unten abgeht. Da kann ja jeder absteigen irgendwie noch.
Ja.
Also
ja.
Wiesbaden hat sich da reingerutscht. Braunschweig hat jetzt wieder einen Rückschlag bekommen. Obwohl die eigentlich eine sehr gute Rückrunde spielen. Lautern ist halt sich endlich mal wieder rausgekämpft. Ich meine, ich bin ja eigentlich, ne, als Frankfurter mag ich Lautern ja eigentlich nicht. Aber ich will auch nicht, dass sie wieder in die dritte gehen. Die sollen mal lieber... Ja. Die sollen mal da bleiben, vor allem unter Funkel. Ich würde ja eh nie gegen Funkel halten. Von daher, der Funkel darf da weiter lustige Sachen machen und noch einen DFB-Pokal gewinnen. Das wäre ja Todeswelt. Stell mal vor, du bist die einzige Niederlage gegen Lautern in der DFB-Pokalfinale. Ich würde mir kaputt lachen. Ey. Und Funkel ist DFB-Pokalsieger mit diesen Lautern.
Als Drittligist.
Ja, am besten noch als Drittligist. Es wäre Todeswelt. Und da unten ist ja auch dann ein Dings ist noch reingerutscht. Wiesbaden ist ja reingerutscht, weil die einfach aufgehört haben zu spielen.
Ja, die führen aber gerade gegen Fürth. Lustig.
Ja gut, aber Fürth hat auch aufgehört zu spielen. Die hatten genug Vorsprung oben. Ja, es ist schon, mal gucken, was da unten so abgeht.
Ja.
Wird auf jeden Fall lustige letzten Spieltage. Ich hoffe, Hansa geht runter. Ich mag Hansa nicht, von daher.
Ja, die zweite Liga wird, also in den letzten Jahren, auch als Werder jetzt aufgestiegen ist und nicht mehr dabei ist, die zweite Liga ist echt absolut schauenswert, finde ich. Die ist immer spannend und da kann halt jeder, ne? Da hast du halt nicht dieses Millionen-Ding irgendwie, wo sich irgendwelche Clubs dann unbesiegbar machen dadurch. Sondern da kann jeder jeden schlagen. Und deshalb ist die zweite Liga so spannend, finde ich.
Also einer versucht halt, sich unbesiegbar zu machen jede Saison. Das ist der HSV. Klappt aber nicht so gut. Es ist ausbaufähig. Ja, nee, ist auch kein großer Unterschied. Nur 2-3 Millionen oder so zum zweiten. Der Unterschied vom Kader, glaube ich. Also ist jetzt nicht so groß. Ja, mich nervt ein bisschen dieses Rumgedödel da. Die zweite Liga ist die beste zweite Liga aller Zeiten. Das hören wir jetzt jedes Jahr.
Jede Saison,
ja. Die ist viel besser als die erste, bla bla. Meine Güte, wenn da so viele Traditionsvereine sind, was ja so ist, dann sollen die einfach mal besser arbeiten. Weil du kannst ja keinem erzählen, dass da Kiel hochgeht. Also, ich meine, in der Liga mit Schalke, Hertha, dem HSV, Düsseldorf, na gut, Düsseldorf ist jetzt nicht ganz so groß, aber Nürnberg und Hannover noch, ne? Ich meine, wenn sich Kiel da durchsetzt, hast du halt irgendeine Scheiße gebaut schon wieder. Das ist halt einfach das Ende vom Lied. Da haben halt ganz viele andere Vereine nicht die beste Arbeit geleistet, ne? Und ja, ich finde Kiel jetzt in der ersten auch nicht so attraktiv. Und definitiv haben wir in der ersten Liga viele Spiele, die nicht so schön sind, ne? So ein Augsburg gegen Hoffenheim. Und dann nächste Saison Kiel, wobei Heidenheim mich natürlich völlig überzeugt hat, die ganze Saison. Ich liebe Heidenheim.
Jedes
Heidenheim-Spiel ist eine Freude. Die Pressekonferenz danach von ihm auch, von Herrn Schmidt. Eine Legende, der Typ.
3-2 gegen Bayern, sag ich nur.
Ach, ist einfach ein geiler Club. Ist eine geile Geschichte. Das ist eine richtige Fußballromantiker-Story auch. Ich mag alles daran. Die sollen mal schön da bleiben. Die sollen sich da festsetzen und für immer da bleiben. Aber viele andere sind halt einfach scheiße langweilig. Und ja, ich kann das verstehen, aber es ist halt trotzdem, ich finde es immer so doof, das zu sagen, dann, ich meine, Kiel hat es ja jetzt verdient. Ich will nicht unbedingt Kiel zugucken, unbedingt nächste Saison, das sehe ich ja auch, aber sie haben es halt verdient. Und das ist halt, wir sind halt kein Franchise, ne? Wir sind halt einfach kein amerikanisches Franchise-System. Die Besten kommen halt nach oben, naja, oder die sich einkaufen wie Leipzig. Aber, sorry, Naomi. nee, aber eigentlich kommen die Besten nach oben. Und wenn dann halt die Traditionsvereine unten sind, dann sind sie halt selbst schuld zu großen Teilen. Und dann müssen sie besser arbeiten. Und aber trotzdem ist natürlich die zweite Liga trotzdem sehr attraktiv, gebe ich zu. Macht natürlich Spaß. Also ist halt auch coole. Sind auch coole Spiele, wenn du dann HSV gegen Schalke und Co. hast. Natürlich gehören die alle wieder in die Erste. Aber müssen sie halt einfach mal gut arbeiten, ne?
So, wir sind irgendwie ein Sport-Podcast geworden, weil ich möchte mit euch über die NFL jetzt sprechen. Ich habe ja nicht so viel Ahnung wie ihr davon, das muss man ja einfach sagen, ne?
Ich auch nicht, melde
ich raus. Ich habe einfach eine Frage an Nomi. Wieso zur Hölle geben die Buffalo Bills einen der besten Wide Receiver der gesamten Liga für einen Zweitrunden-Pick nach Houston? Das verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären?
Hab ich nicht mitbekommen.
Stephon Diggs?
Ich war so gelangweilt von dem Draft diesmal.
Ach echt? Das war schon vor dem Draft lange.
Ja, weil so einfach so vieles schon so erwartbar wirkte und so weiter. Habe ich das alles nicht so richtig verfolgt. Nee, aber tatsächlich, was das angeht, das habe ich auch nicht verstanden. Also ich verstehe es halt auf der anderen Seite und deswegen bin ich hyped, was das angeht. Weil die Texans
auch immer stark
so ein mega geiles Team haben, ja.
Ja, ja.
Ich kann das übrigens erklären, auch wenn ich keine Ahnung mehr habe. Generell gibt man so Spieler teure Spieler ab, weil man das Capspace braucht. Von daher, Stephon Diggs ist natürlich ein Top-Verdiener. Und wenn du den loswirst, wenn du der Meinung bist, er bringt dich nicht auf dieses Level, also wo du, also er bringt nicht so viel, wie er
aber ich mein, bringt,
dann wieso, musst du ihn dann loswerden.
Ja, aber wieso tradet man den dann nicht, anstatt irgendwie so für ein Appel und ein Ei wegzugehen? Das ist doch ein Topstar eigentlich.
Ja, du hast ihn ja getradet gegen, du hast gesagt Second Round Pick, oder?
Ja, genau.
Ja, Second Round Pick ist viel wert in der NFL, darf man nicht vergessen. Ist nicht so wie, ne? Also nicht wie ein NBA oder so. Ein Second Round Pick ist in der Regel viel wert.
Ja, nee, aber ich glaube, du hast schon recht, vor allem mit dem Cap Space, dass man quasi dass man drauf zahlt, weil man so einen krassen Vertrag loswerden muss.
Genau, du musst halt teilweise musst du einen krassen Vertrag loswerden. Und der andere muss den ja nehmen. Also die müssen das ja zahlen können. Da gibt es dann in der Regel nicht so viele Abnehmer. Und dann einen Second Round Pick zu kriegen, ist immer noch ganz okay. Und es ist halt einfach teilweise so, also ich weiß es jetzt nicht genau, was bei den Bills los war, aber Allen wird wahrscheinlich mittlerweile jetzt seinen ersten Max-Vertrag bekommen oder haben und wird sehr viel verdienen. Das ist dann immer das, wenn dein neuer Quarterback irgendwann diesen Punkt erreicht, wo er maximal Verdiener wird, dann musst du irgendwo anders Abstriche machen. Siehst du ja bei den Chiefs zum Beispiel. Ne? Die haben halt keine tollen Wide Receiver mehr gehabt die Saison, weil die können sie halt nicht mehr haben. Das geht einfach nicht. Die haben das Geld dafür nicht, weil Mahomes alles nimmt und Kelce noch dazu und dann noch ein paar Chris Jones und Co. Und dann haben die drei alles schon verdient und der Rest kriegt nichts mehr. Und dann hast du halt nur noch die Lappen, die keinen Ball mehr fangen können. Und ich weiß nicht, wie es bei den Bills ist, aber wenn sie zum Beispiel gesagt haben, unsere O-Line ist zu schlecht oder so, wir brauchen unbedingt Capspace für eine bessere O-Line oder für eine bessere Defense, dann musst du halt einfach wen wegnehmen. Und was du am liebsten weggibst, sind halt Wide Receiver und Running Backs, weil die nicht so wichtig sind, wie man denkt. Also Top-Wide Receiver sind sehr gut, klar, aber die meisten Bälle fängt halt auch ein schlechterer, weißt du? Also, wenn du noch einen hast oder wenn du vielleicht jemanden im Nachwuchs hast, wo du sagst, der kriegt das
hin. Das haben sie mit Tyreek Hill ja auch quasi gemacht, ne?
Tyreek Hill zu den Dolphins, oder was meinst du?
Ja.
Ja, genau, die mussten sie halt loswerden. Ich meine, da gab es auch Skandale und alles, aber ja, irgendwann mussten sie den loswerden, weil du kannst nicht so viele Topverdiener haben. Das geht halt in den ersten Saisons, so wie bei den Bengals, ne, mit Burrow und mit Chase und Co., wenn die alle noch jung sind, geht das. Wenn die gerade gekommen sind, weil dann verdienen sie noch nicht so viel. Aber du kannst sie halt eigentlich nie dauerhaft halten, alle zusammen. Irgendwann muss irgendeiner gehen und Geld frei machen, weil ansonsten, ja, geht nicht.
Deswegen ist natürlich das Texans-Team jetzt wirklich insane.
Die haben noch einen sehr jungen Quarterback haben, ist ja zweite Saison für, ich habe seinen Namen vergessen.
Jetzt bin ich auch
für CJ Stroud.
Genau, Stroud. Ja, also der verdient noch gar nichts, muss man halt einfach verstehen. Der verdient nichts. Also der verdient irgendwie 1 Million oder 2 oder was weiß ich. Der nimmt keinen Capspace, interessiert nicht. Und dadurch kannst du halt das Team um ihn rum aufbauen. Das heißt, wenn die Texans jetzt glauben, dass sie damit eventuell die Chance haben, Super Bowl zu gewinnen, darum geht's ja immer. Geht nur darum, ne? Hast du eine Chance auf Super Bowl oder nicht? Und wenn sie das denken, dann können sie jetzt halt ihre Draftpicks wegschmeißen und sagen, jetzt bauen wir für 1-2 Seasons ein absolut Top-Team, weil sie halt wissen, in 3-4 Jahren verdient Stroud zu viel. Dann ist eher alles vorbei wieder. So funktioniert NFL halt. Und deswegen sieht es teilweise komisch aus, weil natürlich eine Bayer niemals Sané einfach wegschenken würden. Ja. Aber sie haben halt auch das Geld. Und aber das ist halt in der NFL nicht so, wegen dem Capspace. Und deswegen gehen teilweise absolute Top-Spieler für ein Apple und ein Ei, wie du sagst. Wobei man, wie gesagt, einen Second-Round-Pick auch nicht unterschätzen darf. Das ist viel wert. Das sind meistens richtig wichtige Picks. Also nicht so wichtig wie Erste, aber Erste gibst du in der Regel auch nur für Quarterbacks ab, nebenbei erwähnt. Von daher, oder für absolute Top-Leute, die noch sehr jung sind und super lange bleiben sollen. Ja, und deswegen denke ich, dass Stefan Dix so ein Trade war. Und Stefan Dix ist jetzt auch schon relativ in die Jahre gekommen. Der wird bald nach unten gehen. Der hat auch wahrscheinlich nur noch 2-3 Jahre auf dem hohen Niveau. Dann ist vorbei. Das sieht man bei Wide Receiver immer sehr schnell. Bei Running Backs sieht man es noch viel schneller. Die gehen wirklich von einer auf die nächste Saison komplett einfach weg. Tot. Ja, das liegt daran, dass sie so viel auf die Knochen bekommen. Wide Receiver aber auch. Das merkst du dann auch mit jemandem wie Julio Jones oder so, der in einer Saison immer noch absolut top ist und dann irgendwann, ich meine, er kann auch Bälle fangen, aber sobald du da irgendwie nur, ich glaube, 1 km/h verlierst beim Laufen, fängt dich einfach jeder Cornerback ab. Das ist crazy, was das ausmacht dann, weißt du?
Aber ich glaube, es passiert da auch viel, was man nicht so mitkriegt. Also nur was aus sich bei in der Bundesliga ja auch passiert, dass einfach bestimmte Spieler mit bestimmten Trainern nicht klarkommen, dass es sich das System nicht so gut für sie passt oder sie einfach wirklich einfach keinen Bock haben. Also das finde ich in der NFL so insane, dass das teilweise einfach so verrückte Typen sind. Man sieht das ja quasi jede Saison. Die werden, ne, das ist einfach unendlich wichtig für die. Die werden jetzt gedraftet, kriegen entweder, was weiß ich, einen 50-Millionen-Vertrag oder einen 10-Millionen-Vertrag oder einen 1-Millionen-Vertrag. Und dann gibt's trotzdem diese Autorennen, die ganzen Alkoholgeschichten und so weiter. Also, ne, dass die sich so gar nicht im Griff haben.
Ja, aber es wird auch völlig überschätzt. Und da machst du den gleichen Fehler. Du musst einfach bestehen, wie viele das sind. Ich meine.
Nee, das verstehe ich. Ich meine nur trotzdem, du hast es ja trotzdem in Football-Matches, dass die Leute einfach wirklich richtig dumme Sachen machen, weil sie tilt sind. Und das passiert im Fußball ja inzwischen relativ selten, dass jemand wegen einer Tätigkeit eine rote Karte kriegt.
Weiß ich nicht. Also erstens ist eine Tätigkeit in dem Football viel weniger schlimm, weil du ja nur selbst ejected wirst und nicht mit einem Spieler weniger spielst. Von daher im Fußball ist es deutlich, deutlich schlimmer, wenn du das machst, weil dann hast du ein Team verloren in der Regel. Und ich glaube, das, was du sagst mit Trunkenheit und Co., das hörst du zwar ab und an mal, ja, und dann gab es letztens den lustigen Raider-Typ, der jetzt im Knast ist für immer, weil er irgendwen überfahren hat, während er voll soffen war. Das sind natürlich volle Idioten, aber man muss einfach verstehen, wie viele Spieler das sind. Weil es sind halt 32 Clubs mit Rostern von 60 Leuten oder so. Und, weißt du, und das sind halt alles viele verwöhnte Menschen einfach, die ihr ganzes Leben halt gehypt wurden ohne Ende. Weil das ist ja auch eine Kultur in den USA, ne? Wenn du halt ein Top-Highschool-Spieler bist. Ich meine, wir kennen ja die Highschool-Filme, wo der Quarterback von 87.000 Chile dann umringt wird. Und das ist ja auch mit den anderen Spielern so. Nicht ganz so krass wie mit dem Quarterback, aber die sind halt immer in so einer hohen Position. Die sind halt so ein bisschen abgeschottet von der normalen Welt. Und dann haben sie auf einmal ihren ersten Paycheck und machen halt den letzten Scheiß. Aber es sind trotzdem nicht so viele, wie man denkt, denke ich, wenn man die große Masse an Spielern einfach sieht. Es sind ja so viele. 32 mal 60er, weißt du?
Nee, aber 2000 NFL-Spieler gefühlt. Du hast natürlich trotzdem diese Leute in der Mannschaft, ne? Du hast trotzdem so ein schräges Team. Also man kann es ja ganz schön in diesen ganzen Football-Begleit-Documentaries sehen, wo man einfach den Eindruck hat, da sind ja wirklich 10 Leute, die sich wirklich, also dass du sich eine Defense hast, die sich wirklich einfach immer schlagen will und dir im Training deiner Offense einfach immer ins Gesicht boxt. Also ne, das ist einfach so verrückt.
Ja, und die musst du dann unter einen kriegen. Es sind halt viele Selbstdarsteller dabei, aber das ist halt natürlich geboren, ne, aus ihrer Entwicklung.
Weil ja, aber so weißt du, dass dich erklären können, wie die so wurden, das spielt ja keine Rolle, weißt du, also du hast trotzdem als Coach, hast du dann die Aufgabe, diese Irren unter einen Hut zu kriegen.
Absolut, da hast du recht. Ich glaube nur, also ich wollte nur erklären, warum es so ist. Es ist nicht so, dass NFL-Spieler jetzt per se irgendwie die verrücktesten Menschen sind, glaube ich. Also sind sie wahrscheinlich so geworden, aber das liegt halt daran, dass sie überall aus dem Land, aus irgendwelchen kleinen Schulen irgendwann, weißt du, immer weiter nach oben kommen und überall sind sie halt ultra Hype. Das ist halt im Fußball zum Beispiel nicht so, weil in Fußball wirst du heutzutage in Deutschland mit 11 Jahren irgendwie ins Nachwuchsleistungszentrum gepackt mit den anderen Hochtalentierten und dann bist du nichts Besonderes mehr. Also vielleicht einer oder so, weißt du. Aber die meisten sind halt einfach, die hoffen, dass sie durchkommen und davon kommen dann nur 10% durch. Die wissen zu jedem Zeitpunkt, oh fuck, das wird eng. Währenddessen, wenn du da, was weiß ich, weißt du, irgendwo in Wisconsin, im letzten Kuhdorf, bist du auf einmal ein richtig guter Cornerback und bist natürlich der King auf der Schule. Und dann bist du auf der nächsten Schule der King und dann bist du halt von irgendeinem großen College angeworben. Du bist halt immer der King, weißt du, bis zum College-Football. Und dann geht's halt in die NFL und dann bist du halt einfach, glaube ich, sehr hochnäsig und sehr verwöhnt in einer gewissen Hinsicht, wo du einfach immer denkst, du bist der Geilste. Und das ist dann natürlich eine Charaktereigenschaft auch, die du dann zeigst, weißt du? Und dann hast du halt diese sehr komischen, ja auch in den Cam Newton. Wisst ihr noch, bei der ersten oder bei der zweiten, glaube ich, All for Nothing wäre auch gut. All or Nothing, wo Cam Newton, was der immer für Anzüge und so anhat. Ja, das sind ja so extrovertierte Menschen einfach. Die siehst du ja im normalen Leben nie.
Ja, und weißt du, dann stelle ich mir einfach vor, also Stroud zum Beispiel hat jetzt ja mit anderen jungen Leuten letztlich bei den Texans ein gutes Jahr, Tank Dell, solche Leute. Und dann holst du dir halt, was weiß ich, Joe Mixon, Stefan Dix dahin. Also keine Ahnung, ob das dann einfach funktionieren muss, ne? Also muss man dann einfach schon gut hinkriegen, dass das dann funktioniert. Das Weil sonst sagt Dix halt, wenn nicht jeder zweite Ball zu mir kommt, dann laufe ich nicht mehr.
Klar, ist immer sein, ne? So, ist schwer. Also große Kader wie der NFL zusammenzuhalten, ist immer schwer, ne? Das sind einfach super viele Leute.
Ja, ich meine, ne, vielleicht ist er dann nicht, weil er 34 wurde, abgefallen, sondern hat einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr, Jungs.
Ja, kannst du ja auch verstehen, wenn du deine 200 Millionen auf dem Konto hast, hast du auch irgendwann keinen Bock mehr vielleicht. So den Rosberg-Move machen und sagen, ach, fuck it.
Meinst du wirklich, dass man, also ja, ich verstehe, dass man das theoretisch verstehen kann, aber also wenn du da erstmal drin bist in diesem System, meinst du wirklich, du hast dann nochmal ein geiles Team und hast dann einfach das Gefühl, ja nee, eigentlich habe ich genug Geld verdient, ich mache nichts mehr, kann ich mir
nicht vorstellen. Gronk an zum Beispiel, der eigentlich schon nicht mehr wollte, Brady hat ihn dann nochmal überredet und dann hat er wieder keinen Bock mehr gehabt, der war ja noch relativ jung, guck den Andrew Luck an, der ja ein bisschen Verletzungssorgen hatte, klar, aber der hätte noch weiterspielen können, der hat auch keinen Bock mehr gehabt. Es gibt so Leute, glaube ich. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sagen irgendwann auch einfach, ach, ist doch genug. Wofür jetzt noch, weißt du, weil das ist ja auch viel Arbeit, ne? Also ich meine, du hast ja, man als Außenstehender siehst du halt die großen Spiele, das ist bestimmt geil, aber du siehst ja nicht die Vorbereitung dafür.
Nee, also, genau. Also das verstehe ich, aber die Competitiveness, glaube ich, hast du schon drin, weil wie du sagst, du bist ja 15 Jahre überzichtet auf Wettkampf und musst immer der Allerbeste sein.
Aber vielleicht sagst du auch irgendwann einfach, ach, scheiß drauf, weißt du? Vielleicht hast du einen Guru gefunden irgendwie, der dir sagt, hey, keine Ahnung, gibt andere Sachen im Leben. Und dann guckst du auf dein Konto und sagst dir, jetzt noch eine Saison bei den Raiders, ich weiß nicht.
Ja, ja, dass du irgendwann die Karriere beendest, das verstehe ich, klar.
Ja. Oder
auch einfach oder so du machst einfach so wie Brady und hörst niemals auf.
Ja, der hat halt auch, der ist halt völlig irre, ja, einfach.
Ja, aber Quarterbacks sind da, glaube ich, auch nochmal prädestinierter vor. Die wenigsten Quarterbacks hören freiwillig aufgefühlt, bevor sie komplett abgefallen sind. Das hast du ja auch gesehen. Auch bei Rodgers siehst du es immer noch, ne? Der hat ja auch schon längst aufhören können. Hat ja nichts mehr zu beweisen eigentlich. Und
gut, aber der ist ja auf jeden Fall ja noch wahnsinniger.
Ja, aber ich glaube, das sind auch so Leute. Ich glaube, wenn du in die Position kommst, ne? Also ich meine, gefühlt jedes Kind in den USA will Quarterback werden, weißt du? Und die versuchen es auch alle irgendwann an irgendeinem Punkt, genau wie bei uns versucht jeder irgendwie Fußballer zu werden. Und ich glaube, wenn du es da dich durchsetzt und dann in die NFL kommst und dann auch noch den Startplatz irgendwann kriegst, ich glaube, dann den lässt du nicht mehr los. Da beißt du dich fest und sagst, ich bleibe hier, ich sterbe auf dem Feld. Das machen auch viele der Quarterbacks so. Deswegen ist Andrew Luck so eine besondere Geschichte, der einfach mit 28 oder so sagt, ach, fuck it, bin weg, tschüss. Er hat gesagt, ich hab's geschafft, läuft nicht mehr so gut, ich bin weg. Auch wild, weil der hat's ja geschafft und der war ja ein Top-10-Quarterback definitiv in der Liga zu dem Zeitpunkt.
Wollen wir mal über den Draft reden? Der Nomi hat gerade gesagt, das war so vorhersehbar. Ich habe da, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von. Ich weiß nur, der Number One Pick war Caleb Williams. Heißt der Williams?
Ja.
Ja. Und über den habe ich so ein Porträt gesehen, dass der auch sehr extrovertiert, sich die Fingernägel anmalt und so ein Rodman-Typ ist. Ja, und die ersten Picks alle Quarterback, aber ich glaube, das ist auch normal, oder? Mögt ihr das ein bisschen oder Nomi zumindest ein bisschen analysieren, was da passiert ist?
Also ich glaube, es galt einfach generell die ganze Zeit schon, also es wird ja letztlich einfach immer der Jahrgang bewertet, was da für besonders gute Leute drin sind. Mhm. Und in dem Jahrgang waren eben einige sehr gute Quarterbacks dabei und insbesondere auch relativ viele sehr gute Wide Receiver. Und also, ne, wie Entes vorhin schon gesagt hat, die Quarterbacks sind ja dann einfach wirklich sehr franchise-entscheidend. Und insofern, wenn du einen frühen Pick hast, dann wirst du halt die Chance nutzen, einen der krassen neuen Leute da mitzunehmen. Oder du tradest halt aus dem Spot raus. Und das wäre halt die Gelegenheit gewesen, wie es hätte ein bisschen spannender werden können, wenn Teams aus der Sicht, die als drittes oder viertes gepickt hätten, nach hinten getradet hätten, dann hättest du halt ein paar spannende Bewegungen da gehabt. Aber sowas tatsächlich einfach so, die ersten vier Picks? Nee, die ersten drei Picks waren Quarterbacks. Und das ist halt einfach, wann du dran bist, nimmst du halt den Besten. Und wie du sagst, der Caleb Williams gilt halt als absolut insanes Talent. Und also im letzten Jahr gab es ja dann auch die ersten beiden Picks, da waren ja auch Bryce Young und CJ Stroud, da war auch lange klar, ne, dass die Franchises, die da früh dran sind, die Chance nutzen und die mitnehmen. Aber also ich glaube, dieser Jahr gilt insgesamt einfach noch als stärker. Also es ist dann ja auch ein bisschen Glück, in welchem Jahr du so versagt hast, dass du als erstes dran bist mit Picken. Aber ich hatte mir einfach ein bisschen mehr davon versprochen, dass da ein bisschen hin und her gehandelt wird. Das Einzige, was jetzt relativ spannend war, war, dass an 8 Michael Penix gedraftet wurde, ein Quarterback, der schon relativ lange im College gespielt hat, relativ alt schon ist, sodass man also davon ausgeht, dass der quasi eigentlich, wenn man den draftet, sofort spielen sollte. Und die haben sich aber gerade den Dolphins Quarterback geholt und da fragt man sich so ein bisschen, was das soll.
Hä, die Hawks haben doch den von Minnesota, von den Vikings geholt.
Ja, richtig.
Genau, ja. Genau. Und der ist extra hingegangen, wollte da Start-Quarterback sein und sie draften Quarterback. Und jetzt gibt's irgendwie, war das jetzt, die Presse berichtet halt so darüber, wird er vielleicht doch nicht spielen, warum picken die einen Quarterback, versteht keiner. Wie heißt der denn nochmal von den Vikings?
Der Religiöse, den wir...
Kirk Cousins.
Ja, so. Danke. Ja. Naja, das war der größte Aufreger des Drafts, glaube ich, ne?
Um nochmal den Draft, ohne den Draft zu gehen, generell werden eigentlich immer als erstes Quarterbacks gedraftet, außer die Klasse ist so schlecht, dann ist es immer ein Defensive End eigentlich. Das ist immer die zweitwichtigste Position. Also so, ne, die Tackler, die richtig guten, die sind die anderen, die du haben willst. Es gibt halt ganz selten Klassen, wo keine guten Quarterbacks sind. Und dann werden die Defensive Ends in der Regel rangezogen.
Das passiert ungefähr alle 3-4 Jahre. Draft so ganz besonders letztlich, weil eben so viele Wide Receiver auch so als besonders insane galten und auch noch ein Tight End. Deswegen waren,
es wurde noch nie, wenn mich nicht alles täuscht, ein Wide Receiver als erstes gedraftet, zum Beispiel auch noch nie ein Running Back, wenn mich nicht alles täuscht. irgendwie dann vielleicht vor meiner Zeit, also war lange vor meiner Zeit, irgendwann in den 40ern oder so vielleicht, keine Ahnung, aber definitiv Running Backs, und da sieht man auch die Value. Deswegen ist so ein Stephon Diggs Trade auch nicht so wunderlich. Wide Receiver und Running Backs sind nicht so wichtig. Das Wichtigste für ein Football-Team sind die Defensive Ends in der Regel. Also die, die den Gegner zerbersten. Und dein Quarterback. Alles andere kannst du eigentlich fast immer anpassen. Das hat man zum Beispiel bei Brady gesehen. Du hast Brady und dann baust da jedes Jahr irgendwelche komischen Leute wie Edelman und Co. da rum. Und das klappt schon irgendwie, wenn du Brady hast. Und mit Tyreek Hill siehst du es jetzt auch, mit Patrick Mahomes siehst du es jetzt auch. Gut, der hat noch Kelce, klar. Aber ist wurscht. Hast halt auch einen Chris Jones, ne? Bei den Chiefs die ganze Zeit. Das vergessen viele.
Ja, deswegen war es auf jeden Fall ein Rekord diese Saison, dass unendlich viele Offensive Players erstmal gedraftet wurden. Also es stimmt natürlich, was Andreas sagt, aber es war untypisch. Also ich glaube, darauf kann man sich halt so ein bisschen freuen, auf diese ganzen neuen Wide Receiver, die einfach so als besonders insane gelten, und dass die quasi, wenn die in die erste Saison gehen, gleich richtig performen können. Also ich glaube, damit kann man ein bisschen Spaß haben. Aber was am Draft ja trotzdem Spaß macht, ist, wenn du irgendwelche verrückten Trades hast. Und da ist halt einfach relativ wenig passiert.
Das habe ich als erste nachgeguckt. Und 96 wurde ein Wide Receiver als erstes gedraftet und 84 auch. Ich nehme also alles zurück.
84 ist ja auch um die Ecke gewesen quasi.
Aber 96 ist ja noch nicht so lange her, ne? 30 Jahre. Na, da gab es mal einen. Aber ansonsten, wenn man die letzten Jahre anguckt, Quarterback, dann Defensive End, Trevon Walker, dann Quarterback, dann Defensive End, Miles Garrett. Natürlich einen. Kann man verstehen. Dann Quarterback, dann wieder Defensive End, Jadeveon Toney. Also so sieht's ungefähr aus. Das ist, ich glaube, das sieht man also so als Casual-Zuschauer, sehen das viele nicht. Ich glaube, man denkt immer, dass die Wide Receiver so das Wichtigste sind zusammen mit dem Quarterback, ist aber eigentlich nicht so.
Ich finde das tatsächlich bei den Running Backs besonders gut zu verstehen, dass du eigentlich dass es relativ einfach ist, in schnellen, wendigen Typen zu finden. Insbesondere, wenn du dem die Lücken gut freisperrst und der dann einfach da durchhüpfen muss. Das kriegen dann relativ viele Leute hin, also natürlich nochmal mit Nuancen, aber wenn du erstmal den besten Lückenfrei-Blocker dabei hast, das irgendwie intuitiv, dass das wahrscheinlich der wichtigere Part ist.
Ja, gibt halt Ausnahmen, wie ein Derrick Henry, wo du dann wirklich sagst, okay, der kann auch mal ein Spiel alleine gewinnen, weißt du, weil der wo durchkommt, wo kein anderer durchkommen würde, weil er einfach wie so ein Stier da durchtrampelt. aber das sind halt Ausnahmen. In der Regel ist so ein typischer Running Back, gibt's wirklich wie Sand am Meer. Deswegen, das hat man zum Beispiel beim, ein ganz, ganz bekanntes Beispiel aus den letzten Jahren ist halt Le'Veon Bell, der bei den Steelers sehr wichtig war und als einer der besten Running Backs der Liga galt, ne? Und dann hat er ja den Sit-Out gemacht, weil er einen anderen Vertrag haben wollte. Und dann hat er eine Saison nicht gespielt, ist dann irgendwo hingetradet worden und hat nie wieder irgendwas gemacht, weil er nur in dem System funktioniert hat und danach washed war. Oder auch zum Beispiel einen, ich meine, ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Egal. Es gibt viele Beispiele. Du kannst Running Backs austauschen, wie du willst. Es gibt gute Running Backs und die helfen deinem Team definitiv, aber sie werden nie dein Team richtig, sehr selten, richtig auf ein neues Level heben, wenn der Rest nicht stimmt.
Ich hoffe trotzdem, dass Barkley jetzt eine sehr viel bessere Saison hat, weil der mir einfach immer Spaß gemacht hat. Der tat mir dann sehr leid bei den Giants.
Mit den ganzen Verletzungen auch. Das ist eine traurige Geschichte bei dem. Aber generell haben Running Backs natürlich, das ist auch einer der Gründe, warum Running Backs, selbst wenn du einen absurden Running Back hättest, der wirklich ein Jahrtausendtalent ist, selbst den würdest du wahrscheinlich nicht auf der 1 draften, weil es halt ein unglaubliches Risiko ist, weil sich diese Leute halt so oft verletzen. Ist ja kein Wunder. Ich meine, da fliegen pro Spiel bei jedem Run so 10 Bullen auf dich mit 150 Kilo. Die fliegen auf dich und wenn die einmal dein Knie erwischen, ist deine Karriere beendet, wenn du Pech hast. Weißt du, das knickt einmal doof um und das ist vorbei. Und das passiert bei vielen Running Backs. Und wenn du dann einmal eine richtige Verletzung hast, kommen die auch teilweise nicht mehr gut zurück. Dann haben sie, weißt du, dann haben sie wieder 1 km/h verloren, ein bisschen Wendigkeit verloren und dann ist vorbei. Und deswegen gibst du, Running Backs haben auch keine lange Haltwertszeit, by the way. Das sind die am frühesten aufhören in der Regel. Weil die halt dauernd, ist echt ein scheiß Job. da durchzulaufen. Du bist dann so, meistens bist du so ein kleiner, so 80 Kilo oder so und rennst da in diese Giganten rein, die auf dich fallen und so einen Pulk auf dich machen. Das machst du 20 Mal pro Spiel. Nicht schön.
Ja. Also, ja. Gut, dann würde ich sagen, haken wir mal den Sportteil ab. Einige werden jetzt nach genau einer Stunde aufatmen und sagen, Mensch, jetzt habe ich mich ein halbes Jahr auf das Herrenspielzimmer gefreut und ihr redet nur über Sport. Clays, oder auch natürlich auch Nomi, wie ist es euch ergangen gaming-technisch in dem letzten halben Jahr? Was waren so die Highlights? Was spielt ihr? Gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist vielleicht eine Überraschung gewesen, ein Spiel? Erzählt mal, wie war euer Gaming halbes Jahr?
Ein halbes Jahr war es jetzt auch nicht, Steve. Jetzt übertreibst
du. Aber fast.
Warte, wann haben wir denn aufgehört? Erst am Anfang des Jahres?
Im Januar. Oder? Januar,
ja. Ja. Also komm, das ist ein Vierteljahr.
Okay. Okay. Stimmt, okay.
So lange warst du jetzt auch nicht.
Ein bisschen mehr. Egal, ist auch völlig wurscht. Erzähl mal.
Also wir spielen TFT, Nomi hauptsächlich und ich. Ich hasse TFT, er mag's. Also alles wie immer.
Ja, aber du hast sehr viel mehr Spaß als sonst, oder? Also immerhin.
Absolut nicht. Ich hasse dieses Spiel wie die Pest und möchte jeden Tag die Haut abreißen vom Körper, weil das sehr viel angenehmer wäre. Ja.
Ich glaube tatsächlich, du solltest, ich habe gestern erfahren, dass du früher in Hearthstone auch so Analyse-Content gemacht hast. Ich glaube, du solltest mit mir Turniere recappen und dadurch besser werden, weil ich glaube tatsächlich, der Hauptgrund, warum du immer so mad bist, ist, dass du zu wenig Ahnung hast und die Leute besser geworden sind.
Das glaube ich auch, kann es aber nicht ändern, weil jede Sekunde, die ich außerhalb meines eigenen Spiels noch mit TFT verbringe, ich noch trauriger werde.
Aber ergo, du kannst ja statt zu spielen mit mir das zu analysieren.
Das ist vielleicht eine Idee, dann muss ich nicht spielen. Alles, was mir Spielzeit abnimmt, ist eigentlich eine gute Sache, ja. Nee, ich hasse TFT jedenfalls, aber ist auch wieder eine scheiß Patch. Nervt mich zu Tode, die können nicht balancen. Idioten sind's. Aber wir spielen trotzdem TFT. Und ich bin noch weiter in mein Anime-Wiebloch gefallen, leider. Und spiele jetzt auch noch ganz komische Spiele. Aber die muss ich nicht empfehlen, weil die würdest du nicht spielen, Steve.
Ich bin tatsächlich sehr happy, dass wir uns ein bisschen nicht gesprochen haben, weil das konnte ich mir nicht jede Woche geben, dass Endless immer diesen Quatsch erzählt.
Ich habe gesehen, Clays, dass du auch Last Epoch gespielt hast, was für mich so die große Überraschung,
ganz vergessen.
Ja. Die große Gaming-Überraschung des Jahres war, weil das so viele Dinge besser gemacht hat als Diablo 4 zum Beispiel.
Stimmt, das war ja auch noch in der Zeit. Ja, Last Epoch, ich habe auch gesehen, dass du es gespielt hast. Hast dich beschwert am Anfang über die Server, die eine Frechheit waren. Kann ich verstehen.
Ja, waren sie wirklich. Ja.
Ich habe letzte Woche zufällig, also ich spiele Last Epoch so ein bisschen und dann insbesondere ab und zu mit Freunden. Und wir haben uns Mittwoch einmal verabredet, einen Abend mal zu spielen. Waren wieder wirklich durchweg die Server down, weil sie diesen einen größeren Patch aufgespielt haben. Das ist schon schade. Ja, es war irgendwie, ja, es war jetzt einfach, sie hatten einen großen Patch und dann ging sofort 6 Stunden lang der Server nicht.
Ja, gut. Also ich hatte keine Probleme großartig, weil ich also am Anfang war es dumm bei mir, aber dann lustigerweise muss man halt wissen, dass diese, ich habe vergessen, wie es heißt, diese Late-Game-Map-Dinger da, ja. Verdammt. Ich habe die ganze Zeit Azerite im Kopf, aber das ist was anderes.
Ach, zu nochmal.
Ja, genau. Ja,
die Netze halt, Mann.
Ja, whatever. Monolithen, danke. Die ging. Da waren die Server kein Problem. Sobald du einmal da warst, du durftest nicht rausgehen. Und da bin ich ganz, ganz früh hingegangen, dann irgendwie am ersten Abend, am zweiten Abend oder so. Und dann hatte ich keine großen Probleme mehr. Und immer ganz spät in der Nacht, wenn ich gedacht habe, dass die Server gingen, bin ich wieder in Kampagne und so gegangen. Habe ich mich rausgetraut aus meinem Monolithen. Ja, ich habe 2 Wochen gespielt ungefähr.
Kannst du mir das mal erzählen vom Aufbau? Vielleicht geht es ja Leuten, die zuhören, auch so. Also ich habe halt einfach so völlig random, immer wirklich völlig braindead, wenn ich nachts um 3 noch das Gefühl hatte, ein bisschen rumklicken, habe ich das immer gespielt, habe einfach mich ohne irgendwas durchzulesen, durch die Kampagne durchgeklickt und so weiter. Ich weiß gar nicht, was die Monolithen sind. Kannst du das erklären, also inwieweit das getrennt ist und so von der Kampagne?
Naja, also die Kampagne hat ja gar keinen Impact in Last Epoch. Die ist ja völlig irrelevant eigentlich. Die schaltet halt nur ein paar Skillpunkte frei und so ein Zeug. Aber die ist nicht so wichtig. Wichtig, also generell, das ist halt das gesamte Late-Game-Feature, ne? Du gehst da halt hin zu den Monolithen und die scalen endlos. Du kannst sie immer weiter hochscalen und machst halt immer verschiedene Herausforderungen in den Monolithen, bis du genug gesammelt hast, um den Boss zu töten. Dann kannst du den Boss töten, kannst den Monolith resetten sozusagen danach, wenn du Bock hast, und kriegst halt extra Belohnungen und kriegst halt extra Glyphen, die du da reinsetzt. Die gehen dann aber überall auf der Welt, nicht nur in den Monolithen. Das ist dann sowas wie extra Rüstung. Oder extra XP auch am Anfang im ersten Monolithen.
Oder höhere Chance, dass deine Waffen droppen, ne?
Ja, genau. Du kannst da dann sehr, sehr loot-spezifisch anpassen alles, wenn du Bock hast. Und dann grindest du das immer weiter. Das ist also einfach das Konzept. Das sind wie Maps und wie Rifts, nur mit ein bisschen mehr extra Triff. Mich hat's aber relativ schnell verloren, muss ich sagen. Das
ja, mich auch. Also,
war witzig, aber
dieser Grind am Ende ist schon ein bisschen lästig, ne?
Ja gut, das ist noch ein neues Spiel, da fehlt halt noch viel.
Richtig. Sagen sie ja auch, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, da fehlen ja auch die Uber-Bosse. Da fehlt super viel und du kannst natürlich nicht mit PoE vergleichen. Ich hatte meinen Spaß für die Zeit, wo ich es gespielt habe, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, wo ich dann irgendwie, was weiß ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern an die Stufen und Co. Aber wo ich Stufe XY war und dachte, jetzt mache ich es wieder, damit ich wieder 30 Stufen höher komme. Ja, wofür? Gibt ja nichts anderes mehr. Das kann ich für den Rest meines Lebens weitermachen, aber das bringt mich jetzt nicht mehr richtig voran. Ich hatte ja, eigentlich schon gespielt.
so 95 oder so, habe ich gesagt, so jetzt reicht es. Ich mache seit x Tagen diese scheiß Monolithen.
Ja, jetzt genau. Auch, reicht jetzt. Nee, ja. Das ist dann auch, da haben sie noch kein großes Late Game. Sie haben ein super Fundament, ein mega Fundament. Ja. Auch sehr schöne Ideen einfach, die ich so noch nicht gesehen habe in Hack and Slay.
Crafting-System, ne?
Ja, Crafting ist super gut. Generell diese gesamte Zuordnung, dass du halt sehr spezifisch Sachen farmen kannst, ist cool. Das sind sehr, sehr viele gute Sachen, auch wenn ich die Hälfte schon wieder vergessen habe, ist schon wieder so lange her. Aber ja, es ist halt nur ein Fundament. Brauchen Zeit, die brauchen Seasons wie PoE und die müssen sie dann auch alle 3 Monate rausbringen wie PoE. Das müssen sie alles hinkriegen, wenn sie groß werden wollen oder groß bleiben wollen. Ja, und sie müssen die Server in den Griff kriegen, weil wenn sie bei jedem Season-Start abstürzen, dann wird es auch nicht klappen. Aber es ist halt ein super kleines Team, ne? Es sind irgendwie nur 15 Leute oder so.
Naja.
Kann man nicht viele Vorwürfe machen, haben wirklich einen tollen Job gemacht. Das ist ein tolles Spiel. Und ja,
ich habe tatsächlich mit dem Spiel das erste Mal richtig verstanden, dass das, wie das funktioniert mit diesem, also dass man in diesen krassen Blasting-Modus kommt. Also ich habe PoE ja nie wirklich gespielt. Und dass es einfach so Freude machen kann, dass man so viele verschiedene Skills hat, die so eine krasse Interaktion haben können, dass man das Gefühl hat, okay, ich bin absolut der Genius, dass ich es geschafft habe, meine Skills so zu kombinieren, dass die absolut broken werden. Das verstehe ich zum ersten Mal richtig und ich finde es wirklich toll.
In PoE übrigens nicht. In PoE spielst du immer nur ein Skill. Nur so nebenbei.
Also, ja, gut, aber du hast es ja trotzdem so, dass du den so hochzüchtest, dass der quasi. Sachen macht, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Also gefühlt, ne? Also ja. Mag sein, dass die trotzdem vorgesehen sind, aber.
Nee, das ist klar, ja.
Und das fand ich jetzt bei Last Epoch wirklich spannend zu sehen oder gut zu verstehen. Also das letztlich ist es ja quasi ein ganz anderes Spiel eigentlich, ne? Als dieses ursprüngliche Hack and Slay zu diesem absoluten Blasten-Modus zu kommen. Finde ich einfach ganz interessant.
Dafür spielst du halt, ne? Dafür spielst du PoE und Co. Du willst zum Blast kommen, du willst einfach diese Multiplier sehen, die irgendwann reinzwirbeln und wo du dann wirklich irgendwie, ja, wo du einfach merkst, dass du Bosse auch One-Shottest teilweise und so ein Kram, ne? Ich habe in Last Epoch Eichhörnchen gespielt. Das hat zwar alle Viewer zu Weißglut getrieben, weil die ganze Zeit gequiekt haben. Die ganze Zeit, das sind halt so 10 kleine Eichhörnchen, die ganze Zeit so Eichhörnchen machen. Ja, es waren super. Es sahen aus wie Ratten, ich geb's zu. Aber die haben die ganze Zeit rumgequiekt. Ich bin sehr unbeeindruckt von Sounds. Die gehen einfach bei mir vorbei. Also mich stört sowas in der Regel nicht. Aber viele Viewer hat das gestört, ohne Ende. Aber ich bin bei meinen Eichhörnchen geblieben. Ich habe diesen Eichhörnchenhelm gefunden relativ early. Ich war eh schon auf Wolves. Und das ist ja ein Wolf-Belt, ne? Also die Wolves verwandeln sich halt in Eichhörnchen. Und dann bin ich mit den Eichhörnchen da durchgeschnetzelt. Und die Eichhörnchen haben alles getötet und ich habe zugeguckt. War geil.
Klingt spannend, nicht.
So war's. Den ganzen Tag. In Endless Rotation. Und du konntest es nicht ausstellen. Es ging nicht. Also ich hab noch Optionen gesucht, weil ich dachte, meine Güte, es muss doch gehen. Aber du konntest die nicht ausstellen. Unmöglich. Haben kein Feature dafür, dass du irgendwie so Tier-Sounds oder so ausstellen kannst. Oder du kannst ja komplette Umgebungsgeräusche, aber dann ist halt leer, ne? Und ja, die haben gequeakt für 2 Wochen am Stück. War geil. Einige haben immer noch einen Tinnitus.
Ja. Gehen wir mal ganz kurz zur bevorstehenden neuen Diablo-Season. Ich bin zum ersten Mal super wenig motiviert, die zu spielen.
Das soll doch die gute werden mit allem Rework und so, oder?
Ja, aber keine Ahnung. Also die das feiern, sind alles Leute, die quasi davon leben, dass Diablo läuft. Ne? Also so ein Jesse Rocks, natürlich hypt er den Scheiß immer. Und weil er, wenn er Diablo-Videos macht, das 10-fache an Views hat, als wenn er andere Videos macht, die das hypen, also ich, bevor das quasi vorgestellt wurde, durften ja mehrere große US-Streamer, so ein Rex und so, durften sich das ja irgendwie angucken, das, was sie da hatten. Und die haben alle gesagt, ja, erwartet man nicht zu viel, so. Und das finde ich dann immer irgendwie, ich glaube, über denen so. Und was sie vorgestellt haben, ja, gut, das, dann heißt es groß, ja, das Crafting ist reworked worden. Ja, geil, ich kann jetzt meine Items noch ein paar Stufen mehr upgraden. Und sie haben halt die ganzen Begriffe jetzt endlich mal zusammengefasst, damit du nicht mehr 24 verschiedene Begriffe pro Items hast. Aber das ist doch, ich muss doch trotzdem zum 100. Mal irgendwie dieselbe Klasse spielen, die auch nicht irgendwie groß gebalanced wurde, sondern es werden wieder irgendwie Kugel, Blitz, Wizards rumlaufen und Hammer, Barbs. Ich habe keine Motivation, das jetzt nochmal zu spielen, weil es ja immer dasselbe Game ist. Ich habe sogar diese Season. Ich bin ja wirklich da sehr leidensfähig und habe es jetzt bis zur letzten Season durchgezogen. Ich habe jede Season mindestens 100er gehabt. Ich habe sogar diese Season von Torchlight Infinite, was ja lange mein Lieblingsspiel war, nicht gespielt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt wieder denselben Content. Ist schon in einer anderen Klasse, aber also ich bin so ein bisschen
Hack'n'Slay-müde.
Ja, nee, Hack'n'Slay nicht müde, aber müde immer wieder dasselbe zu tun. Weil du hast ja nichts Neues in. Es ist ja immer noch kein Endgame, es kommt wieder ein neuer Boss dazu. Ja, geil. Aber ja, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich spielen werde. Wahrscheinlich eher nicht. Und
also ich weiß ja, ne? Ich bin ja ein gemeiner Diablo 4-Hater. Ja. Aber was mir bei Last Epoch wieder aufgefallen ist, ist dieser große Unterschied, wenn du diese Spiele miteinander vergleichst in der Machart, wie sie gemacht werden und aus welchem Grund sie gemacht werden. Du hast bei Last Epoch aus meiner Sicht zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass da Leute sind, die dieses Spiel so machen wollten, wie es jetzt ist, die sich was dabei gedacht haben, bei jeder einzelnen Mechanic, die wo du nonstop das Gefühl hast, dass da Passion drin steckt, genau wie du es auch bei Path of Exile hast. Da kannst du viele Sachen nicht mögen, aber du weißt, irgendwer mag das auf der Welt und der hat das Spiel gemacht. Und das habe ich bei Dings auch. Und Diablo 4 ist für mich einfach so seelenlos weiterhin. Es ist,
also ein direkter Vergleich einfach, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, es ist ein auf dem Reißbrett entwickeltes 0815 Gedöns, wo du einfach Sachen genommen hast, die mal funktioniert haben und wie das so sein sollte, als ob du so eine Checklist abarbeitest. Okay, wir haben einen Hack and Slay. Was brauchen wir? Wir brauchen da stellen wir Monster hin, da stellen wir Monster hin. Ohne Sinn und Verstand. Und weißt du, wir brauchen irgendwie ein Skilltree, die Leute wollen stärker werden, dann machen wir so einen 0815 langweiligen Müll-Skilltree. Guckst dir Last Epoch an, jeder einzelne Skill hat einen eigenen Skilltree, der komplizierter ist. Und das ist cool. Das ist trotzdem nicht überfordernd, das ist ja nicht auf Path of Exile Niveau, ne, weil es so viele kleine sind.
Genau.
Du guckst dir das an und sagst, oh cool, jetzt kann diese Attacke freezen. Ah nee, das brauche ich eigentlich nicht, aber ich kann da hin. Und dann guckst du dir das ein bisschen an und kannst ein bisschen Theory craften. Sehr schön gemacht. Und das merkst du einfach, finde ich, überall. Du hast Probleme gehabt in der Entwicklung irgendwann und du siehst, welche Lösungen sie gefunden haben und was sie sich dabei gedacht haben. Und es ist nicht so am, ich weiß nicht, so steril wirkend wie Diablo 4, wo ich an jedem Punkt immer denke, boah, Gott, ey, ist einfach, es ist so nach dem Reißbrett entwickelt einfach, so 0815 hingeklatscht. Nicht mal optisch oder so, ne? Optisch ist Diablo 4 ja absolut gut, sondern einfach nur, nie ist was Besonderes, nie ist was überraschend, nie ist irgendwie irgendwas innovativ, wo du sagst, boah, das ist aber cool gemacht. Nee, es ist einfach alles tausendmal gesehen und einfach halt so nachgemacht, damit die Aktionäre happy sind. Und ja, deswegen kann ich...
Ja, meine einzige Hoffnung ist ehrlich gesagt das Add-on, dass sie, weil das war bei Diablo 3 auch so, dass das Add-on quasi das Spiel fertig gemacht hat. Ich glaube, dass sie auch viele Features ins Add-on packen werden, weil sie natürlich für ihre Arbeit Geld haben wollen und jetzt immer nur so halbgare Seasons raushauen.
Die Stashs, by the way. Lasst Epoch die Stashs. Guck dir die Stashs an, wie cool das war. Du konntest sie renamen, du konntest sie umbenennen, du konntest endlos viele kaufen, ne? Also du konntest alles einlagern, was du wolltest. Guck dir die Diablo 4 an mit seinen 4 Stashs am Anfang und denkst dir, was haben die sich dabei gedacht? Was sind das für Idioten? Das ist einfach so, das sind so Sachen, weißt du, die merkst du, wenn du selbst als Entwickler spielst. Wahrscheinlich waren die Stashs nicht am Anfang an so drin. Aber irgendwann hast du gemerkt, ja scheiße, ich muss ja viel mehr Sachen einlagern. Und dann baust du halt so ein Stash-System um. Währenddessen Diablo 4 genau das gleiche gemacht hat, nur hat halt kein Mensch jemals getestet. Zumindest nicht gut offenbar. Und dann hast du so einen Start und hast vor allem diese ganzen Dinge am Anfang. Ich weiß ja nicht, was heutzutage in Diablo 4 ist. Ich glaube, vieles davon haben sie gefixt. Aber diese ganzen Kack-Gems in deinem scheiß Inventar die ganze Zeit und so. Und
Kram, ja, ne? Das haben sie gefixt.
Das sind Sachen, die dürfen halt nicht am ersten Tag im Spiel sein. Das ist absurd. Das kann nicht passieren. Durchs Playtesting konnte das nicht gehen. Und also, wenn die wirklich selbst gespielt haben, gescheit, weißt du? Oder wenn die jemals ein Spiel gespielt haben. Ich weiß ja nicht. Vielleicht haben sie es gespielt, aber die dachten, das muss so sein. Aber das muss so nicht sein. Und bei Last Epoch merkst du das halt. Von daher deswegen von mir auch voller Empfehlung für Last Epoch. Aber ich glaube, man kann auch einfach 2 Jahre warten, bis da noch mehr Content drin ist.
Mhm. Glaub, ja, aber bis zu den Monolithen ist es ja eigentlich ganz schön. Also, ich habe da viel Spaß dran gehabt. Die
Monolithen waren ja auch schön.
Ich habe die Monolithen gespielt. Anfangs, ja. Ja, aber auch das Class-Design ist schön. Ich habe so ein Hammerdien gespielt, das hat richtig Bock gemacht. Ja, richtig Bock. Ja. Kein Vergleich zu Diablo 4, muss man ehrlich sagen. Weil das ist ja das Problem. Du spielst ja jede Saison die gleichen Klassen. Wenn es wenigstens wäre so wie Diablo 3, dass du jede Saison ein anderes Set hast und dadurch irgendwie was anderes spielen kannst. Nein, du spielst jede Saison denselben Bild. So. Scheiße. Ja.
Ich habe so ein Marksman gespielt und ich hatte das Problem, dass ich diesen Lagoon nicht besiegen konnte, weil ich nur Damage machte, unendlich Damage. Alles konnte ich super schnell clearen, aber mit Lagoon ist man so eingesperrt und muss ein bisschen was wegtanken und das konnte ich nicht. Also bin ich einfach für immer daran gescheitert. Das war ein bisschen frustig.
Aber war ja nicht wichtig. Du konntest ja zu jeder Zeit in den Monolithen dich stärker machen, also wenn es in der Kampagne drum geht und dann wieder zurück. Das war ja das Besondere, was Last Epoch gemacht hat, was noch nie ein anderes Spiel gemacht, auch PoE nicht. Die haben ja eine Mischung gefunden aus so einem typischen Campaign-Skip und einem typischen Campaign-Must-Have, wie es Path of Exile hat. Du konntest auch die Kampagne ignorieren. Ich habe die einfach ignoriert. Bin nach 3 Stunden Spielzeit einfach in die Monolithen gegangen. Da war ich 30 Level unter dem ersten Monolith oder 20 oder so. Es war super dumm. Aber ich habe einfach so ein paar getötet. Dann habe ich irgendeinen Kumpel gehabt, der schon da war. Lemon war das damals. Der mich dann kurz zweimal irgendwie, weiß nicht, so eine halbe Stunde durchgezogen hat, damit ich so ein paar Level kriege. Und dann habe ich selbst gemacht, immer noch mit 10 Level Deficit. Und dann war ich in den Monolithen, weil die Server halt nicht ging. Und die Kampagne habe ich irgendwie 4 Tage später gemacht. Als ich da wieder rausgekommen bin aus den Monolithen. Ich habe fast nur Monolithen gespielt.
Oh Gott.
Ich bin weit gekommen.
Ja,
sonst gab es ja auch nichts zu tun. Also viel haben die ja nicht. Die Kampagne interessiert mich ja nicht. Die habe ich durchgeblastet am Ende.
Ja, Dito.
Ja. War nur Monolithenspaß. Also wirklich 2 Wochen am Stück. Eigentlich war ich in den Monolithen eingesperrt. War cool, mit Eichhörnchen.
Ja, wie gesagt, nachts einfach so halb besinnungslos einfach da rumklicken, fand ich auch gut. Und dann, also tatsächlich, das finde ich halt ganz interessant. Also, dass man diese Komplexität so ein bisschen braucht. Da hatte ich halt früher immer das Gefühl, hä, warum willst du Komplexität haben? Dann muss ich mir ewig was durchlesen und so. Aber ich verstehe jetzt so ein bisschen besser, dass man dann halt diese coolen Kombos machen kann und dann das Gefühl hat, Alter, ich bin ein absolutes Genie. Was für krassen Damage jetzt mein Charakter auf einmal machen kann. Unfassbar.
Ja, das ist der Reiz, also den PoE macht, noch deutlich mehr als Last Epoch, weil es halt noch viel komplizierter ist. Aber wenn du da halt einmal eine Nacht in Path of Building warst, ne, das ist so ein Third-Party-Programm von Path of Exile, wo du alles berechnen kannst, also kannst jedes Item manipulieren und sagen, was ist, wenn ich dieses Item hätte mit diesem Trade? Und dann würde ich das drauf machen und würde das mit dem Skill mixen und den würde ich auch noch dazu packen und dann siehst du die Damage-Nummer nach oben gehen, weißt du? Und denkst dir so, wow, das war smart. Und da hast du 10 Stunden für gebraucht. Hättest du auch einfach spielen können. Aber wenn du da einmal drin bist in diesem Rabbit Hole, dann macht das halt richtig Spaß, vor allem wenn du es dann umsetzt und dann hoffst, dass es wirklich auch im Spiel klappt. Das ist meistens so, Path of Building ist wirklich sehr stabil, aber man weiß immer nicht. Dann könnte irgendwas schiefgelaufen sein, weißt du? Und das ist halt schon krass. Last Epoch hat das halt so eine Mischung gemacht, also zwischen Casual Hack and Slay und Path of Exile, sodass du es wirklich im Spiel gut machen kannst, finde ich.
Weil du ist halt genial, weißt du, für mich halt so Noob da so reinsliden zu können und das trotzdem so
ein bisschen. Ja, genau.
So.
Du kannst dir halt einfach den Skilltree angucken von einem einzelnen Skill oder von den einzelnen Skills und kannst gucken, was könnte denn cool sein und klappen. Und das klappt dann auch relativ gut. Das hat bei mir auch gut geklappt. Und dann habe ich mal später irgendwelche Sachen geändert, weil ich merkte, ich brauche ein bisschen Selbstheal irgendwie. Und die Eichhörnchen sterben jetzt zu schnell. Die können so wieder aufgehoben werden, aber was auch immer. Und dann habe ich halt einfach mal alle Skills angeguckt, die es gibt. Mit den Skilltrees, was gibt's da, ne? Ein bisschen mehr HP gegeben, ein bisschen mehr Resi. Du kannst halt wirklich anpassen, wie du willst. Und das ist halt wirklich sehr gut gemacht soweit. Wie gesagt, die Basis ist super von Last Epoch. Und ist auch schön zu spielen, ne? Fühlt sich einfach gut an. Hat auch ein sehr gutes Handling insgesamt, finde ich.
Mhm. Ja. Ich habe sonst nur so ein paar kleine Spiele gespielt. Backpack Battles, Balatro, Deep Rock Galactic, diese Sachen.
Die habe ich auch und alle Golf gespielt.
Golf is Your Friends habe ich auch jetzt mir mal reingezogen.
Das habe ich vor
10 Jahren gespielt. Golf is Your Friends? Wow.
Also, ich sehe das tatsächlich schon seit Jahren, weil das Streamer so gemeinsam irgendwie ab und zu mal spielen. Und es gibt ja so verschiedene Golftitel letztlich. Und es gibt natürlich die, ne, die richtig epischen PGA-Dinger, also die EA-Sachen, ne, also die hochgezüchteten, sagen wir mal. Und es gibt halt so ganz simple Minigolf-Sachen. Und einfach nur, um zwischendurch eine Stunde mit Freunden so ein bisschen rumklicken zu können, ist perfekt. Und das haben wir jetzt tatsächlich neulich mal ausprobiert und war sehr gut.
Okay. Golf hat damals den Spaß verloren, als viele Leute einfach das perfekt konnten, weil es so simpel ist, dass du 100% weißt, wie du diesen Ball schießen musst und jeder einfach nur noch Hole-in-Ones gemacht hat. Das ist ja schon 10 Jahre alt oder so. Und irgendwann war es so gefühlt, dass du gar nicht mehr spielen musstest. Wusstest eh, jeder einzelne Ball von jedem geht rein. Dann war es nicht mehr so lustig. Gab nicht so viele Maps. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Hat sich ja bestimmt weiterentwickelt über die.
Ja, ich glaube gar nicht. Ich glaube nicht, dass es so alt ist. Ich hätte jetzt 2000 gesagt oder so, aber ja.
Ist auf jeden Fall so ein bisschen 2000?
2020.
Nee, Golf with Your Friends? Das habe ich schon vor locker 7 Jahren gespielt. Locker, locker.
Ist ja auch eigentlich wurscht.
Das ist nicht wurscht. Ja, gut.
Ich habe. Aber
es kostet auf jeden Fall nur 5 Mark, deswegen da kann man mal gut reingucken.
5 Mark. Was ist nur los 2000. Mit dir, Nomi, heute? ich habe meine Liebe zu WoW wieder entdeckt. Ich weiß, es ist die alte Schallplatte. und habe in der Klinik angefangen, WoW zu daddeln. Hab mir einen Paladin auf Level 70 hochgezogen, hab ihn equipped und dann fiel mir auf, ist nichts mehr zu tun. Dann habe ich dasselbe mit einem Hunter gemacht, mit einem neuen. Equipped auf Level 70. Das ist ja jetzt schon eine Catch-Up-Season, wo du wirklich die dicken Items kriegst. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann weitergemacht habe mit einem Warrior. Und der ist richtig sexy geworden, weil in der neuesten Instanz gibt es die Axt von Grom Hellscream, Gorehowl, mit einem richtig authentischen Skin, sieht aus wie in einem Film. Und den muss ich auch haben. Und nachdem der gedroppt ist, mein Warrior sah halt so sexy aus. Ich habe Magar gebaut mit den Garrosh-Schultern, jetzt mit Gorehowl und in der anderen Hand den Doomhammer. Nicht den Doomhammer, den von, wie heißt er nochmal, der Feuertyp, Blackhand, Blackhands Hammer. Und ja, mit dem bin ich jetzt auch fertig und jetzt habe ich einen Todesritter angefangen, weil mir das Leveln und das Twinken so viel Spaß macht. Bescheuert, aber.
Seltsamer Mensch, Steve.
Ja. Und.
Naja. Ich dachte, du hättest den Plunderstorm vielleicht gespielt. Das hätte ich ja eher verstanden.
Nee. Ich habe da Video geguckt und du weißt ja, ich bin kein PvP-Mensch und nee, danke.
Nee, danke. Da habe ich kurz, ganz kurz überlegt, aber nee. Ich dachte mir dann auch, ganz ehrlich, jetzt noch ein Battle Royale in WoW nachkommen.
Ja.
Ich habe alles gesehen, das brauche ich auch nicht mehr.
Was ein bisschen ätzend ist, ist, wie gesagt, ich spiele meine Chars immer bis 70. Und das Einzige, was keinen Spaß macht, ist wirklich die Dragon-Dings-Nummer, weil du die einfach 100 Mal schon gespielt hast und nicht mehr sehen kannst. Aber okay, muss man halt durch. Und das Geile ist, ich habe ja keinen Bock irgendwie auf Gilde, Verpflichtung oder sonst was. Das heißt, ich mache das immer im Schlachtzugsbrowser, im LFR. Und das Geile ist, dass trotz der Tatsache, dass es die letzte aktive Raid-Instanz ist, nämlich Amir-Drasil, der neue Baum der Nachtelfen, dass da keine...
Es gibt
du bist im smaragdgrünen Traum, so am Ende, das ist so das Feature, und da pflanzen sie den neuen Baum, und der ist jetzt in die reale Welt quasi übergegangen.
Wie bekommt man so einen komischen, epischen Monster-Weltenbaum einfach neu pflanzen?
Scheinbar. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sie es gemacht haben, weil ich auch viel wegklicke, aber den gibt es. Und ja. Gut. Also, und was ich sagen wollte, ist, es gehen, trotz der Tatsache, dass es der neueste Raid ist, gehen keine LFRs mehr auf dafür. Also, nur für den letzten Part, weil da wieder so ein besonderes Mount droppen kann. Aber ich will da mal das ganze Ding machen, weil ich ja komplett meine Chars equippen will. Und die gehen nur maximal mittwochs auf, wenn Reset ist, und danach nicht mehr. Ich habe die letzten 2 Stunden irgendwie ich habe nebenbei gelevelt oder dies und das gemacht. Aber 2 Stunden in einem Warteraum gesessen, dafür, dass er endlich mal irgendwie am Mirdrasil wieder aufgeht. Das ist krass. Das ist also
am Ende der Season jetzt langsam, oder?
Ja, schon die neue Season.
Nee, aber ich meine, die Expansion ist doch bald.
Ach so, ja. Ende, ja, wahrscheinlich, so keine Ahnung. Aber es ist trotzdem frustrierend, ne? Weil du denkst, es ist der aktuelle Raid, die es noch spielen, müssen es eigentlich noch machen. Aber wie gesagt, es geht nicht mehr auf. Oder nur ganz, ganz, mit ganz langer Wartezeit als Damage-Dealer halt, ne? Naja,
das ist
halt das.
Ja, das ist so. Das wird sich nie ändern.
Wollen wir noch über Filme und Serien reden? Wir haben noch, was haben wir denn? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Serien und Filme.
Ich habe E-Sport noch anzubieten.
Ja, können wir auch.
League of Legends. Eintracht Spandau hat es geschafft, ins Finale der European Masters zu kommen. Das ist absolut geil. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt kein Interesse habt, aber also ne, ich verfolge ja E-Sport schon sehr, sehr lange und im E-Sport, glaube ich, wurden viele Sachen nicht so richtig gut hingekriegt, dass die Zuschauerschaft irgendwie spezifisch Fan von einzelnen Spielern oder einzelnen Teams ist. Und das war für die Infrastruktur immer ein großes Problem, weil du eigentlich nicht so richtig in die Organisation investieren konntest und so weiter. Stattdessen sind das dann quasi einfach nur Agenturen gewesen letztlich für die Spieler. Und Eintracht Spandau, da haben sich ja letztlich Leute, die aus dem E-Sport kommen, hingesetzt und haben versucht, so eine Marke zu entwickeln, dass Leute eben Bock haben auf ein Team. Also letztlich ne, so ein bisschen so, wie ihr auf den Fußball guckt. Und sie haben das tatsächlich auch mit so einem Fußballbezug quasi gemacht, sowieso initial schon, indem sie, was weiß ich, also ne, sich da quasi lokal verbunden haben in Spandau und eine eigene Hymne gemacht haben und ein Maskottchen haben und also ne, jedenfalls diesen Lokalkolorit so ein bisschen damit reinbringen in ihr League of Legends E-Sport Team. Und inzwischen gibt's ja auch die Baller League, also das heißt, inzwischen wird sogar auch Fußball gespielt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es jetzt im Nachhinein sogar ganz gut. Die ersten Jahre waren gar nicht so erfolgreich. Also sie haben natürlich, ne, sie haben sich dann schon ganz gute Spieler ausgesucht. Es gab auch großen Hype. Insofern konnten sie wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, sich auch ganz gute Leute standen eigentlich zur Verfügung. Aber sie haben es nicht geschafft, weder in der deutschen Szene richtig zu dominieren, noch international. Aber dadurch, dass es eben diesen Fußballbezug ist, kann man natürlich super die ganze Zeit, also ne, man kann quasi diese Gesänge, diese Begeisterung, die man aus dem Fußball kennt, kann man immer viel übertragen. Also was weiß ich, es wurde im letzten Jahr schon immer dann zwischendurch Europapokal skandiert und so. Und jetzt ist also wirklich Europapokal. Und ich glaube, so ein bisschen überraschend, was auch eine Parallele ist, ist, dass es plötzlich sehr, sehr starke Saudi-Teams gibt.
Oh nein.
Und tatsächlich wurden die jetzt, ich glaube, die wurden schon angeschlagen. Ich weiß gar nicht, wer der Finalgegner ist, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber kann sein, dass das auch noch ein Saudi-Team ist. Na gut, aber also ist ja auch egal. Das bringt auch noch mal so ein bisschen Farbe rein, sagen wir mal. Und relativ überraschend, also Eintracht Spandau hat es kaum im deutschsprachigen Bereich geschafft, da sich durchzusetzen. War sehr knapp und am Ende hat es aber geklappt. Und jetzt haben sie sich also auch noch für die quasi Champions League oder ja Europapokal-Finals, wie auch immer, qualifiziert und spielen das heute Nachmittag. Und
ja, aber das ist doch nicht, also das, ja, nur für die Zuschauer, das ist ja nicht das absolute Top League of Legends. Das ist ja nicht
genau.
Das ist ja die Second Tier, da das spielen basically, was weiß ich, also die genau. Es nicht geschafft haben.
Genau, deswegen, also ist vielleicht die Parallele mit Europapokal ganz gut, ne? Also man könnte sich vielleicht vorstellen, das ist da, wo Frankfurt spielt.
Naja, aber die haben es geschafft. Also die sind ja in der Bundesliga. Hier wäre eher der Vergleich, dass irgendwie die dritte Liga jetzt einen eigenen internationalen Pokal gegen andere Drittligisten hat. Das nur, um das klarzustellen. So wäre das.
Ja, okay. Also ne, ich finde es so
dazwischen. Aber geil gehypt, was Spandau da macht natürlich. Ne? Nämlich
genau. Ich habe das in der Baller League immer gesehen, wie sie da mit ihrem Blasorchester da einmarschiert sind. Das fand ich ziemlich sympathisch und ziemlich cool. Also der Präsident Knabe da mit der Rolle, die er spielt, das ist schon sehr unterhaltsam, finde ich.
Das ist halt ein Entertainment-Produkt. Ich habe am Anfang auch viel zugeguckt, aber habe es irgendwann wieder verloren. Irgendwann hat es mich nicht mehr gehabt.
Also ich finde einfach, dass die konzeptuell da halt wahnsinnig viele Sachen richtig machen. Also man sieht einfach, wo die herkommen und dass die da letztlich die Konzepte gut verstanden haben. Und außerdem sind die halt ernsthaft passioniert dabei. Und das war mir immer wichtig. Ne? Also man hat beim E-Sport mal früh schon, finde ich, das Gefühl gehabt, da kommen auch Leute rein, die versuchen einfach Geld damit zu verdienen. Und natürlich ne, muss das auch irgendwie eine Rolle spielen, also weil du sonst eben dann, was weiß ich, deine Spiele alle an Real Madrid verkaufst und so weiter. Also ne, Geld muss auch schon verdient werden, aber dass die da einfach Bock drauf haben, das spielt einfach eine Riesenrolle, weil man dann, also ne, es gibt dann zum Beispiel nach dem, ich weiß gar nicht, wie war das Viertelfinale, auf jeden Fall, ne, gibt es dann quasi so Fackelzug durch Spandau, also ist natürlich übertrieben, aber wenn dann da alle so im Spalier stehen mit Handys und die Spieler da durchlaufen, das sieht alles natürlich super episch auf und da muss halt einfach jeder einzelne von denen einfach Bock drauf haben, da zu sein. Ne? Also das ist dann nicht, ja, das Match ist vorbei, ist Feierabend, wir gehen nach Hause, sondern die feiern das halt einfach. Und so haben sie jetzt halt ein Public Viewing für heute spontan organisiert. Und das ist halt cool zu sehen, dass dann da sogar die Spandauer Politik mitmacht, ne? Also dass der Bürgermeister das dann mit möglich macht. Und wie gesagt, ne, dass der Hand of Blood dann, also der war krank unter der Woche, dass der dann spontan sagt, okay, wir organisieren das jetzt hier einfach, ich bin da und wir machen da große Party. Das funktioniert alles nur, weil die da einfach Bock drauf haben. Und ja, das finde ich cool zu sehen.
Ja, absolut. Es ist ein gutes Beispiel, wie man halt wirklich eine Fanbase für irgendwas aufbaut, was du richtig gesagt hast, ne? Ich bin ein riesiger E-Sport-Fan seit Ewigkeiten und habe bis heute kein Team gehabt, was ich wirklich mag. Also ja, ich mag mal Fnatic oder G2 bei den Worlds, aber das könnte auch jeder andere sein, wenn er die gleichen Spieler hätte, weißt du? Nicht das gleiche wie Eintracht Frankfurt. Das ist aber schwer hinzukriegen und das kriegen sie halt da auf einem kleinen Ebene hin. Also in Spandau. Ich glaube, da ist es halt wirklich relevant, ne? Mittlerweile. Und mit der Baller League noch dazu haben sie ja nochmal was anderes dann und nicht nur League.
Also Johnny hat so ein Live-Event organisiert, wo er gecastet hat mit Maxim und Sola. Und also halt in der Location am Checkpoint Charlie und da waren sehr viele Leute live vor Ort, also es war ausverkauft und dass die dann da alle nach jedem Draft stehen und die Hymne singen von dem Verein, ist halt absolut insane, ne? Also deswegen, ich würde sagen, es ist nicht nur lokal, sondern einfach dieses Konzept da dran.
Ne? Ja, das ist gut gemacht, absolut. Also es ist einfach genauso aufgebaut, wie du halt eine Emotionalität zu einem Verein entwickelst. Das haben sie gut gemacht, natürlich auf eine humorigen Art und Weise, aber das war, denke ich, auch der Weg dafür als Entertainment-Produkt. Mich hat es halt trotzdem irgendwann verloren wieder, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Also ich habe gerne die Brücki-Casts geguckt, ne? Wenn sie dann von der Havel bis zur Spree, wie war es? Ich hab die Hymne vergessen. Wenn sie das dann singen am Anfang mit Inbrunst, natürlich auch immer ein bisschen humoristisch dabei. Ne? Man soll es nicht zu ernst nehmen, glaube ich, aber.
Ich glaube, wenn es nicht humorisch wäre, würde es nicht funktionieren.
Ja, dann würde es zu aufgesetzt wirken. Es ist halt immer dieser humoristische Aspekt dabei, den sie dann umsetzen. Und das machen sie natürlich gut. Und da haben sie definitiv. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Also für mich zum Beispiel war es trotzdem nie das gleiche wie ein Fantum dafür, sondern ich fand es halt als Entertainment-Produkt gut. Aber mir bedeutet Eintracht Spandau jetzt trotzdem nichts. Es ist halt, weißt du. Aber ich bin ja auch kein Berliner. Vielleicht müssen das Berliner sein.
Ja, maybe.
Ich nicht. Die spielen ja da auch gegen Eintracht Frankfurt in der Prime League. Da kann ich natürlich nicht zu Spandau halten. Wie soll das gehen?
Ja, das verstehe ich. Aber also weißt du, ich stelle mir vor, wenn du jetzt 5 Jahre in Folge die EMEA Masters dir anguckst und Eintracht Spandau die Daumen drückst in den Duellen gegen die Saudi-Teams, das könnte schon für dich funktionieren.
Ja, klar, absolut. Aber da müsste ich das halt gucken wollen. Aber ich habe übrigens noch eine Sache mit Steve zum Reden. Also bevor der noch zu Serien und Filmen will, es wird spät, aber was soll ich tun? Steve ist jetzt Darts-Fan endlich.
Ja, aber wie?
Und
ich bin jede Woche Premier League-Fan.
Genau,
aber mega der Typ.
Littler-Fans. Wir machen so einen Club auf und fahren immer hinterher.
Komm. Wie geil ist der Typ bitte?
Einfach ein geiler Typ, gell?
Ja. Am Wochenende, das Geilste war jetzt in Liverpool. Ich habe ja Tränen gelacht, wie er die getauntet hat und wie die ausgeflippt sind. Das war so großartig. Und dann gewinnt er das Ding auch noch in Liverpool. Ja,
Vias gewinnt, der ist ja 5 Mal fast draußen. Ey.
Ja.
Keine Ahnung, gegen Espinel.
Ja. Wie viele Matchstarts hatte der? 5? Ja, ne?
Ah, so viele, ey. Keine Ahnung.
Oh, Mann.
Der war ja eigentlich dann, und das waren ja auch wirklich leicht, das waren ja 3 in einem auf dem Double. Also es war Espinel komplett gejoggt.
Also ich habe wirklich in der Klinik meine Liebe zur, weil es da einfach so entschleunigt ist und man Zeit hat, einfach mal durchzuseppen. Und dann bin ich beim Darts hängen geblieben und ich liebe den Typen halt. Das ist so großartig.
Littler ist das Beste, was im Dartsport je passiert ist.
Ja.
Weil auch ich bin schon seit langem so Casual-Gucker. Ich gucke mal Highlights, weißt du, und mal whatever. Aber jetzt gucke ich zum Beispiel jedes Mal die Premier League Highlights von Littler. Und immer wenn Littler raus ist, wenn er rausfliegt, mache ich aus.
Ja, ich auch. Die
Highlights. Mir doch scheißegal. Was interessiert mich denn, ob der Humphries da noch spielt?
Ja.
Ich bin weg.
Weil Humphries auch cool ist. Humphries mag ich auch.
Die sind alle cool, aber ich bin Luke Littler Ultra. Weiß auch nicht. Eigentlich bin ich nicht so ein Erfolgsmensch, dass ich so Erfolg hinterherlaufe. Aber ich finde ihn einfach so cool, wie der da mit 16, 17 da anfängt und alles in Grund und Boden wirft. Und das ist ja auch wirklich, ich meine, er führt die Premier League ja auch an und alles. Ne?
Ja. Ja. Und hat das erste, wie heißt das, dieses erste Europatour-Ding gewonnen, das war auch geil, ne?
Ja, letztens das erste. Aber das andere hat ja Schindler gewonnen, ein Deutscher.
Ja.
Ein Rieser. Naja. Ja. Das habe ich auch geguckt. Auch schön. Ja, nee, das macht Spaß, seit Littler da ist. Ich finde, das hat das Ganze mal ein bisschen weiß nicht, ist cool, dass es nicht so ein alter Typ ist. Ja, wieder ein Barnefeld, nicht wieder ein Van Gerven. Es ist alles auch cool.
Van Gerven hasse ich auch wie die Pest. Ich finde ihn so unsympathisch. Ich hasse den richtig.
Und damals Taylor natürlich einfach über 10 Jahre am Stück alles zerberstet, bis Barnefeld kam. Ich gucke ja schon lange Darts, aber nicht so. Nicht so. Jetzt habe ich wirklich Spaß, weil ich einfach Littler Story, das ist so ein bisschen so ein Realtime-Biopic. Ich will einfach wissen, wie Luke Littler Story weitergeht.
Ja, ja.
So ein bisschen Wrestling. Deswegen machst du es vielleicht.
Was ich spannend finde, ist, wie schwer es scheinbar ist, über einen längeren Zeitraum dieses Niveau zu halten. Ne? Also Van Gerven ist ja ein gutes Beispiel. Der gewinnt in die ersten 3 Runden in der Premier League, ohne mit der Wimper zu zucken. Also wirklich Ding. Und fällt dann auf einmal in ein Loch und kriegt wochenlang nichts geschissen.
Ja, das finde ich ganz komischer Sport. So ein bisschen wie Skispringen und Co. Wenn du nur ein bisschen deinen Rhythmus verlierst, ist alles vorbei, da musst du dich wieder, guck dir Peter Wright an. Ich meine, der war vor 3 Jahren noch Weltmeister, der trifft nichts mehr. Oder vor 2 oder 3 Jahren, was weiß ich, wann er Weltmeister war. Und dann sieht er auf einmal ganz, ganz dumm aus, wenn er seine großen Auftritte hat, aber nichts mehr hinkriegt.
Gar nichts mehr.
Ich meine, er kämpft doch gegen die besten 7 sozusagen, aber trotzdem, in der Premier League, das sieht natürlich ein bisschen blöd aus, weil er keine leichten Gegner kriegt, ne? Kriegst ja in normalen Turnieren immer so 1, 2 Runden, wo du dich mal warm spielen kannst. Geht halt nicht, wenn du erste Runde immer gegen Smith oder Littler oder Humphries spielen musst. War ein bisschen blöd für ihn jetzt auch. Ist ja auch knapp teilweise. Ist ja nicht so, dass er komplett untergeht. Er holt ja seine Legs, aber. Ja, da ist einfach der Rhythmus weg. Und da geht's ja nicht mehr. Und dann, ich glaube, dann hast du, das ist auch eine Selbstbewusstseinssache, weißt du? Wenn du glaubst, dass das Ding reingeht, geht's auch rein, glaube ich.
Beim Darts. Kann sein.
Ja. Und wenn du dann einmal so das Gefühl hast, ach Gott, das läuft einfach nicht, ich glaube, dann ist alles vorbei beim Darts, weil es so, so Präzisionsarbeit ist. Und es geht ja auch wirklich, ne? Es geht ja wirklich dann um ein Double mehr Treffen als der andere meistens.
Ja, ja. In man sieht immer so leicht aus, ne? Man denkt, warum schafft er das jetzt nicht, ne?
Ja,
weil ist das verdammt klein da, wo er reinwerfen muss, ja.
Ja, was für Averages die spielen.
Ja, über 100.
Da, ja, 80er Averages, die werfen da teilweise über 100. Das ist so ein riesiger Unterschied, glaube ich. Und das ist ja schon abgezogen von den...
Und gerade Littler als 180er-Maschine, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, die auch, es macht wirklich Spaß, Littler-Story mitzuverfolgen. Wenn man ja, gerade geguckt hat, einfach nur den YouTube-Kanal irgendwie so ein bisschen abonnieren von DAZN und Co. Die machen das ganz gut. Dann hast du immer die Highlights. Und
Sport 1 zeigt die Premier League ja auch, ne? Auch,
ja. Ja, ja, genau. Ich glaube, die zeigen live, aber live gucke ich das nicht. Da habe ich keine Zeit abends meistens.
Ich gucke das live. Ich gucke das immer. Also, aber ich gucke das nur so lange, bis Littler ausgeschieden ist.
Das kann ich verstehen. Ja, das ist wirklich. Ich weiß auch nicht, was der Typ macht. Ich meine, er sieht aus wie ein 30-Jähriger im Körper eines. Nee, andersrum.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, das Hemd, was er anhat, ist auch immer so figurbetont. Das tut ihm auch nicht gut, finde ich.
Er sieht so ein bisschen dicklich. Also, 16-Jähriger, 17 mittlerweile im Körper eines 35-Jährigen irgendwie. Er ist einfach besonders und er ist halt aus dem Nichts gekommen, sozusagen. Zumindest für Darts-Line wie uns.
Ja.
Andere haben den natürlich gesehen, im Nachwuchs wahrscheinlich. Und es ist einfach eine coole Story, das mitzuerfolgen. Ich weiß auch nicht, warum. So ein bisschen erinnert mich so an Skispringen immer noch.
Ich habe
so
jahrelang mit Darts nichts anfangen können und jetzt bin ich so ein Fan. Das ist echt krass.
Ja, das
und
es ist so
super unterhaltsam. Ja. Es ist so unterhaltsam. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass ich das mal langweilig fand.
Muss einen catchen. Ist einfach cool. Ich habe Darts schon immer ganz gerne geguckt. Die Weltmeisterschaft habe ich auch gerne mal live geguckt, ne? Die immer zwischen den Jahren da stattfindet.
Ja.
Oder? Das ist immer cool. Das mag ich auch mehr, das System, weil die anderen, die werden so abgearbeitet. So ein bisschen NBA, ne? Weil die so viel spielen. Die spielen so unendlich viel. Irgendwie dreimal die Woche gefühlt ein Turnier. Plus Premier League. Ist krass. Weltmeisterschaft ist aber immer richtig cool, weil sie da halt die Sets und Legs haben und jedes einzelne Match ewig dauert und dann wirklich, das finde ich ganz cool. Aber ja, so richtig Leidenschaft hatte ich auch schon seit Phil Taylor nicht mehr. Also seit über 10 Jahren. Aber jetzt mit Littler ist es wieder ein bisschen entbrannt. Habe ich echt Spaß dran. Das ist cool. Und da gibt es ja die Premier League auch, wie es aussieht.
Also, es gibt ja noch Playoffs. Also ich weiß ja gar nicht, ich habe das geguckt, das ist zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber zumindest die Vorrunde gewinnt er wahrscheinlich, ne?
Ja, ich glaube, die Top 4 kommen in die Playoffs und spielen dann um den Sieg. Ist ja nur so ein, das ist ja ein gekünsteltes Turnier, ne? Also es ist
eine
Invitation und aber es ist halt trotzdem ein cooles System eigentlich, die 8 Besten da, oder?
Und das ist auch so schön, das läuft jede Woche und man kann freut sich immer drauf, das ist irgendwie cool.
Ja, ich habe auch Spaß. Ich freue mich immer auf die Highlights. Es gibt nur Highlights, es geht schön. 15 Minuten und wenn Littler in der ersten Runde ausfällt, spule ich bis zum Ende, guck, wer gewonnen hat, guck mir die Standings an. Okay, tschüss.
Ich guck's immer live. Ich find's geil. Ich meine, Donnerstag abends kommt sowieso nichts anderes.
Der hat eigentlich gar nichts Besonderes an sich. Warum fasziniert er einen so? Ganz komisch.
Ja, aber das ist so ein Boris Becker-Phänomen, ne? So mit 16, 17 irgendwie auf einmal in der Weltklasse, der Becker-Wimbledon-Sieg, Littler irgendwie ins WM-Finale gekommen.
Aber er hat einfach eine Ausstrahlung, eine komische. Sein Lächeln ist so komisch. Er guckt immer so ernst und dann schon so ein bisschen außer sich raus. Jetzt in Liverpool war ja völlig, das war ja ganz untypisch für ihn eigentlich.
Ja.
Yeah. Die Crowd taunted.
Er verliert auch sehr, sehr ungern, ne? Also wenn ich den Luke Humphries dagegen sehe, der ist immer so Sportsmann, umarmt den anderen, ist immer nett. Oh, wenn Littler verliert, alter Schwede, da siehst du dem aber an, dass der nicht gern verliert. Das ist krass.
Das siehst du dem an, absolut. Ich bin übrigens großer Stephen Bunting-Fan, auch den mag ich. Den gucke ich so gerne zu, weil der immer so lustig lächelt, während er wirft. Ich muss dir Stephen Bunting mal angucken. Das ist
ich kenne ihn. Ich hab die großen Turniere auch geguckt.
Ah, sehr gut. Der ist super. Ich mag den voll. Der sieht so aus wie so ein Teddybär eigentlich.
den man so auf dem Jahrmarkt gewinnen kann, wenn du irgendwie Lose ziehst oder so. Ja, ja.
Großer Darts-Profi. Guck, der Sportpodcast wird immer besser.
Jetzt haben wir auch noch Darts mit dabei. Yeah.
Jetzt musst du wieder zurück zur Formel 1
kommen. Nomi so, nein, um Gott.
Du hast doch NFL-Nomi, jetzt einfach nicht so.
Ich höre mir das auch gerne an, das ist überhaupt kein Problem, aber ich habe nichts beizutragen, einfach gar nichts. Formel 1 habe ich mal zurückgedrückt, tatsächlich.
Okay.
Der Nomi hat ganz böse noch auf einen meiner Tweets reagiert übrigens.
Was?
Wo ich gesagt habe, dass Mr. Beast das beste Video aller Zeiten auf YouTube gemacht hat. Ich finde wirklich, ich weiß nicht, ob du immer noch Mr. Beast verfolgst, wahrscheinlich nicht so wie ich.
Nee.
Er macht ja ein Video pro Woche in der Regel auf seinem Hauptkanal. Und er hat ja bald auch eine Prime-Serie, haben ja einen großen Deal mit Amazon gemacht und Co. Mhm. Und hat aber irgendwie der größte Schokoladenhersteller der USA ist er auch noch geworden. Ich habe keine fucking Ahnung, was dieser Typ macht. Und er hatte so ein
viel gutes Geld Video auf jeden letztens. Fall.
Oh ja, das macht er, aber er haut auch super viel in diese Videos rein. Gerade gestern kam schon das neue Video, wieder ein neuer Test. Ich meine, er revolutioniert halt immer wieder YouTube. Es ist krass. Realtime, 10 Minuten Escape Room basically, so ein absurdes Ding, was sie da aufgebaut haben mit 5 Räumen, dass alles in die Luft fliegt am Ende und was auch immer. Das ist total wild. Alles Realtime, 10 Minuten am Stück durch einfach das erste Mal. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Coole war davor die Woche, vorletzten Samstag. Gab es das Video, wo sie wieder die 1 gegen 100 Challenge gemacht haben oder Einjähriger bis 100-Jähriger, also sie holen 100 Leute von Jahr 1 bis 100, stecken die in eine Box rein und am Ende gewinnt einer halt, was weiß ich, 1.000.000, 500.000, ich weiß gar nicht, um was es ging, ist eigentlich egal, ne? Und das erste davon war nicht so gut, da haben sie es nicht so auf die Mindgames angelegt und beim zweiten, das war noch ein super langes als Vorbereitung für ihre Amazon-Serie, 40 Minuten geht das, also ist wirklich eine richtige Spielshow, basically, mit endlosen Cuts natürlich. Und es ist so gut gewesen. Ich war so gut, es war 40 Minuten und ich dachte mir, wow, das ging aber schnell um. Und das ist ja ein 20-Minuten-Video, wie immer von Mr. Beast eigentlich. Nee, es waren 40 und ich hatte trotzdem das Gefühl, das ging so schnell um. Es war so schön. Du weißt natürlich immer nicht, was gescriptet ist. Das ist natürlich immer eine Gefahr bei so Sachen. Ich glaube aber, ich hoffe einfach, dass nichts gescriptet ist. Man muss da auch einfach mal naiv rangehen, weißt du? Und es war halt so viel Mindgames, weil da gab es dann Sachen wie, einer darf auswählen, ob andere eliminiert werden. Und aber du musst ja halt Letzter überleben. Das heißt, wenn du dir die anderen zum Feinden machst und du bist der letzte Arsch, dann wirst du halt bei der nächsten Möglichkeit von irgendeinem kleinen Minigame eliminiert, weil dich jetzt jeder hasst, ne? Und da gab es so lustige Interaktionen und es war einfach so ein Mindgame-Meisterwerk, so ein Experiment irgendwie fast schon, was man einfach angucken sollte. Kann ich nur empfehlen für jeden. Nur so nebenbei, weil ich sonst ja nicht viel gucke außer Animes.
Ich habe nicht hart gehatet, ne? Ich habe nur gesagt, du hättest meine YouTube-Videos mal gucken sollen von vor 10 Jahren. Das war ja nur ein lustiger kleiner Spruch. ich fand's halt spannend zu sehen, weißt du, also es ist ja, also das, ich fand's auch gut, aber ich war jetzt nicht so begeistert wie du, aber also ich fand's schon gut, aber ich fand's einfach spannend, weißt du, dass du so begeistert warst, dass du deinen alten Twitter-Account rausgekramt hast und also in gewisser Weise ja völlig belangloserweise das getweetet hast. Absolut. Weißt du, also, weil Mr. Beast liest das natürlich nicht, aber weißt du,
vielleicht stoppelt er drüber und freut sich. Das war meine Intention, weil ich den wirklich mag. Ich finde schön, wie er sich entwickelt hat. Ich mag die Geschichte, weil er einfach sehr viel Geld an arme Leute gesponsert hat. Er hat ja auch sein Charity-Dings, wo er überall Brunnen hinbaut und Schulen und was weiß ich, was der alles tut. Er ist irgendwie der Übermensch des Planeten. Keine Ahnung, was der da alles macht gleichzeitig. Er ist einfach ein guter Mensch, denke ich. Er macht einfach gute Produkte, finde ich. Ohne, dass er auf anderen trampelt. Das finde ich sehr wichtig.
Da wollte ich wirklich darauf hinaus, weil ich finde auch, also du bist da in dem Moment ein guter Mensch, weißt du, weil ist ja voll egal eigentlich, ne? Aber du nimmst dir die Zeit, wohl wissend, dass das wahrscheinlich nie irgendjemand lesen wird, aber du hast das Gefühl, nee, ich fand das jetzt so gut, ich drücke das jetzt aus. Ich möchte das jetzt mitteilen, dass das echt besonders gut war. Finde ich gut.
Also, weil ich halt auch viele der Sachen, die er letzte Zeit macht, nicht mehr so gut fand. Da mache ich aber jetzt auch keinen Tweet drüber, dass ich es nicht so gut fand, weil er jetzt viel er
hat untypisch für das Netz. Normalerweise ist es genau umgekehrt.
Ich sage, wenn ich jemanden Lob ausspreche, dann ist es auch was Besonderes in der Regel. Und dann möchte ich auch, ne, dann mache ich das. Ich mache nicht, wenn es was Schlechtes ist. Ich finde einige seiner Sachen nicht mehr so gut, weil dann hat er letztens gemacht, er ist in einer verlassenen Stadt übernachtet, irgendwie mit seinen Leuten und auf dem Boot übernachtet. Das ist alles so ein bisschen plump. Es ist trotzdem super produziert und unterhaltsam und ich guck's. Es ist ja nur ein Video die Woche, ich guck's, aber.
Nur vor allem.
Aber dann dieses, das geht ja 10 Minuten teilweise, wie gestern, ne? Das ist jetzt nicht die Welt. Da guckst du ja 5 TikToks an, da bist du auch bei der Zeit, glaube ich.
Aber es ist halt so aufwendig produziert, da ist ein Video pro Woche eigentlich echt Wahnsinn, ne?
Ja, ist ja nicht nur das, er hat ja noch seine Nebenchannel. Wie gesagt, er hat den Charity-Channel, den er Beast Philanthrop oder so, wo er super viel macht, das gucke ich mir auch gerne an. Und hat auch seine Gaming-Channels und alles Mögliche. Das ist wirklich krass. Und wie gesagt, er macht ja auch seine riesige Schokolade da. Also die muss ja riesig sein. Die ist Walmart gelistet mittlerweile. Offenbar ist es, er versucht einfach auch der größte Schokoladenhersteller nebenbei zu werden.
Er will Mr. Wonka werden, ne? Nicht nur Mr. Beast, sondern Mr. Wonka.
Hat er schon. Es gab ein Video mit der Schokoladenfabrik, hat sie nachgebaut.
Echt?
Hat sie nachgebaut und hat sie dann verlost an einen, der da durchkommt durch die Schokoladenfabrik. Und der wollte sie dann aber nicht haben, dann hat er sie ihm wieder abgekauft für 500.000. Jetzt hat er sie, glaube ich, immer noch. Was weiß ich, was er mit der Schokoladenfabrik gemacht hat. Aber er hat echt Willy Wonkas Schokoladenfabrik nachgebaut. Ich sage einfach, das ist so eine Kreativität von dem Typen. Und so ein er hat halt wirklich Respekt verdient. Und dieses 1 bis 100 Video, was Nomi nicht so überzeugt hat wie mich, ich fand's super, weil es einfach
weil so Unterhaltung ist, wie ich mir sie gut vorstelle, im Fernsehen auch, das könnte auch da klappen, weißt du? Das ist einfach, das ist nicht auf irgendwelchen Leuten rumtrampeln, das ist immer respektvoll, finde ich, trotzdem mit Humor. Und dann, das hat mich ja fast zu Tränen gerührt, als der 100-Jährige da raus musste und so. Oh, jetzt habe ich gespoilert, egal.
Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn es, weißt du, einfach 20 Minuten länger wäre, weil, also dieses, also es ist ja, es fühlt sich quasi so maximal amerikanisch an, wenn das so...
Auf Speed, ja, absolut auf Speed.
Ist. Also du hast ja quasi, du hast gar nicht die ganze Interaktion, sondern du hast quasi nur den emotionalen Moment und so. Also ne, ich verstehe schon, dass es nur so richtig gut funktionieren kann, aber finde ich einfach.
Aber ich finde das besser, als wenn du es als 6-episodige Serie baust und es ganz langsam machst. Ich fand es gut, weil es einfach fertig war und abgeschlossen war. Ich habe 40 Minuten geguckt, ich hatte richtig Spaß. Ich fand es richtig spannend bis zum Schluss, wer da auch gewinnt. Das war ja wirklich on the edge. Und ich fand einfach diesen psychologischen Aspekt von dieser Folge wirklich sehr gut. Wie Menschen sich verhalten in so Situationen. Was würdest du tun, hast du dauernd gefragt, oder? Also ich habe mich das dauernd gefragt bei mehreren Sachen. Und das fand ich gut. Wirklich toll. Ja. Also Mr. Beast kann ich weiterhin nur empfehlen. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht wichtig, Insider, wenn ich den größten YouTuber der Welt empfehle. Aber naja, ich schwimme mit dem Strom.
Ja. Er ist ja nicht umsonst die Nummer 1, ne? Gut, dann machen wir Schluss für heute, ihr Lieben. Über Filme und Serien können wir nächste Woche auch noch sprechen. Ich habe ja meine Tipps schon im Solo-Podcast alle rausgehauen, von daher ist das gar nicht so schlimm, weil Enkler sowieso nur Animes empfehlen würde. Das können wir auch nächste Woche machen.
Wollen wir über Animes reden?
Hallo? Nächste Woche. Danke euch beiden. Schön, dass ihr da wart. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einen ganz gechillten Sonntag. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Fußball gucken und ein bisschen WoW spielen. Und ich glaube, Nomi muss casten, ne?
Ja, voll blöd, weil ich will eigentlich natürlich Beşiktaş gegen Eintracht gucken, aber ich muss jetzt gleich casten. Aber ich empfehle euch auf jeden Fall, das gleich ein bisschen anzugucken. Einfach mal kurz reinzugucken.
Wir gucken lieber Fußball.
Yep. Okay. Okay, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.